Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Weltpremiere. Eine nagelneue Bewegtbild-Banausen-Episode, die noch nicht da gewesen ist.
Ja, was ist heute Premiere?
Die Folge.
Okay. Ja.
Die Filme.
Das ist fast jede Woche so, ne?
Fast.
Ja.
Aber diesmal auf jeden Fall Weltpremiere-Episode für alle, die zuhören.
Ja, es inspiriert mich gerade wieder mal was zu machen, was dann keine Premiere wäre. Ich frag mich nur, wie das aussehen würde. Würden wir dann einfach nochmal eine neue Episode aufnehmen mit den gleichen Filmen?
Zum Beispiel. Das wäre nicht so eine richtige Weltpremiere. Aber wenn wir Filme rezensieren, die noch nicht da gewesen sind vorher, die ihr noch nicht gehört habt, wo ihr noch nicht wisst, wie wir darüber denken, dann ist das schon eine Weltpremiere.
Das klingt sehr euphorisch, Guest.
Und die ist, die wird wahrscheinlich extra lang heute, die Episode.
Ja, heute haben wir einiges am Programm. Das stimmt.
Gut, für den Fall, dass die Leute keinen Bock haben auf Bewegt Bastarde freitags oder sonst wen, müssen wir den Leuten natürlich auch Stoff geben, was eine Woche reicht, ja. Bis zum nächsten Dienstag. Insofern, wenn die nicht supporten.
Gibt es Leute, die nicht mögen oder keinen Bock auf die haben? Hast du da schon Feedback bekommen?
Nee, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alle die Bastarde hören, die uns auch hören. Das sind ja schon zwei verschiedene Formate und zwei verschiedene Podcasts und zwei verschiedene Moderatoren. Insofern, ja. Dass wir da hundertprozentig Überschneidung haben, also wahrscheinlich auch umgekehrt, dass welche die hören, die uns nicht hören.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich bis auf die letzte Person.
Ja, das wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, dass es da schon eine sehr große Schnittmenge gibt, weil sonst würden wir das doch wahrscheinlich ziemlich deutlich in unseren Klickzahlen auch sehen, oder?
Ja, und warum haben die nur 8% unserer Klickzahlen? Dann begründen wir das Ganze doch mal.
Ja, aber das ist ja nicht so, oder?
Nee, ist nicht, oder?
Ich habe es nicht so intensiv recherchiert, ich weiß
nein,
nicht.
Nein, das sind 12% von unseren normalen Episoden.
Okay.
Es sind 12% von unseren richtig mies laufenden Episoden.
Schön.
Ja.
Okay.
Aber wir dulden die trotzdem, weil sie uns entlasten.
Tun wir uns damit einen Gefallen, wenn das so sein sollte?
Nee, quotemäßig auf keinen Fall, Alter.
Okay.
Aber die sind nett.
Ja, die sind auch super.
Die sind doch super. Und wir sind mit denen befreundet, macht die Sache natürlich nicht leicht. Deswegen natürlich. Ja, du kannst natürlich nicht so, wenn du so Freunde in deine Firma einstellst, dann ist es schwer, die zu kündigen wieder, weil es ist dann auch so ein moralisches Ding.
Und auch so mit dem Leistungsfeedback dann, ne? Wie verpackt man das?
Ja, ja, genau. Muss dann diplomatisch bleiben, weil du kennst natürlich die Freundin und die Oma und so. Deswegen muss man da diplomatisch sein.
Okay, also ist da noch Raum nach oben, ja?
Da ist noch viel Raum nach oben.
No, okay. Ja, dann müssen wir die mal ein bisschen pushen.
Abmahnen, sagst du.
Nein. Die sollen weitermachen, was sie machen. Wir müssen dann halt nur gucken, dass die ihr Publikum finden.
Ja, nee, die machen das schon ganz gut. Ist auch nicht so, sind keine 12%. Ist schon okay. Aber so die erste Folge war schon die am meisten ausgebrochen ist. Da haben die meisten reingehört, was das denn ist.
Mhm.
Und jetzt hat sich das so normalisiert. Jetzt sieht man, wo die Fanbase ungefähr liegt. Und die liegt nicht ganz bei dem Niveau der ersten Folge.
Schade.
Während wir zum Beispiel unser Niveau auf jeden Fall sehr hoch halten.
Ist das so?
Naja, grundsätzlich von den Zahlen auf jeden Fall. Aber die haben auf jeden Fall eine gute Base.
Schön.
Und selbst wenn 5 Leute dazuhören, dann wären es ja mehr, als wenn wir freitags gar nichts bringen würden.
Das ist richtig, ja.
Also.
Ja.
Das war ja, ging ja auch darum, dass wir ein bisschen weniger Pensum haben und, in der Hinsicht würden auch 5 Klicks mehr sein als 0, aber nee, die läuft schon ganz gut. Die machen das schon ganz gut, die Jungs. Aber es ist ja manchmal auch so nischig, dass da kannst du ja nicht jeden abholen.
Nö, klar ist das Nischenprogramm, aber sind wir ja auch schon. Und die holen jetzt auch immer wieder mal mehr Leute dazu, ne?
Ja, stimmt. Kommen immer wieder mal Gäste dazu.
Ja, cool.
Richtig. Tatsächlich ist von den 15 Episoden, die bis jetzt, die 15 ist ja noch nicht erschienen, während wir aufnehmen, die kommt ja noch heute. Aber tatsächlich ist, glaube ich, die Episode, wo wir zu Gast waren, auch eine der stärksten.
Okay. Ja gut, kann man jetzt Rückschlüsse ziehen.
Was denn? Für Rückschlüsse würdest du daraus ziehen?
Man könnte natürlich auch einfach sagen, zwangsläufig statistisch gesehen, je mehr Leute dabei sind, desto größer die Reichweite.
Das müssen sie mal testen, indem sie Kurt und Erwin aus der letzten Kneipe hier ranholen und dann gucken, ob die Folge genauso läuft wie unten.
Oder einfach mal gleich die ganze Kneipe.
Oder die ganze Kneipe, genau.
Featuring die 12 Jungs aus der Eckkneipe.
Dann hätten wir den Vergleich, dass du sagst, je mehr, desto mehr Klicks. Ja, weil pro Person bringt nochmal 500 Leute mit.
Na gut, ich glaube mal ganz ehrlich, wenn du dir jetzt da so einen Stall-Influencer einlädst und ja, jeder pusht das nochmal, so wie er Bock hat. Wobei, wenn es wirklich Influencer sind, dann lassen die sich für das Posten ja dann auch bezahlen. Und
ja, ja, das stimmt.
Das haben wir nicht. Das Budget.
Und zumal haben wir uns ja noch nie für Klickzahlen verkauft, weil da hätten wir ganz andere Leute hier ranholen können, auf die wir keinen Bock hatten, sondern es war schon so, dass wir gesagt haben, so, boah, ey, nee, auf sie oder auf ihn,
ja,
egal wie viel Streams die bringen oder egal was für eine Reichweite die haben, das ist nicht kompatibel mit uns.
Mhm.
Das sind ja Sachen, wo wir von vornherein gesagt haben, das muss schon irgendwie passen.
Ja, nee, eben, da müssen wir schon Bock drauf haben, sonst wird's komisch.
Ja, ja. Und von diesen vielen Gästen und weiblichen Gästinnen, ich finde es immer noch komisch, Gäste gendert man nicht, oder?
Doch, Gästinnen.
Echt?
Ja.
Das Wort gibt's?
Mhm.
Okay, ich dachte, dass Gäste zumindest nicht gegendert wird. Aber gut, ich wollte darauf hinaus, dass wir da ja viele illustre Gesichter hier schon vor dem Mikrofon hatten. Und in der Folge 76 war Silke Schröckert hier zu Gast.
Mhm.
Ist schon ein Weilchen her. Und die hat einen Film mitgebracht, den ich jetzt nachgeguckt habe. Und der heißt Höhere Gewalt.
Mhm.
Und zwar die schwedische Version von Ruben Östlund.
Ja.
Und den habe ich mir jetzt angeguckt, weil ich ja die Filmografie des Herrn auch sehr interessant finde und finde, dass der ein super krasser Filmemacher ist.
Mhm.
Und ich kenne ja das Remake von Will Ferrell nicht, das du ja vor dem Original gesehen hast, aber dann hast du das Original auch nachgeholt, glaube ich, weil du hast dich ja eingetragen in der Tabelle mit 8,5.
Ich habe das auch nachgereicht hier.
Hast das nachgereicht, ja. Von Silke hat er einen 9 gekriegt, jetzt habe ich ihn auch gesehen als dritter Banause und von mir kriegt er eine 8. Also ist wieder wahnsinnig interessant, wie Östlund hier, wie du praktisch in Zeitlupe eine Familie beim in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus beobachten kannst über diesen Film. Also es ist immer gut, wie der irgendwie menschliches Verhalten seziert in irgendwelchen Situationen.
Mhm.
Und das kann er. Und der ist auch wieder gut hier, Höhere Gewalt. Also mochte ja, den. Insofern habe ich mir den mal außerhalb der Reihe nochmal angeguckt und reiche somit 8 Punkte von mir nach.
Mhm.
Ist echt ein geiler Filmemacher. Ich bin Fan.
Geil.
Kann man nicht anders sagen.
Apropos Will Ferrell.
Ja.
Muss ich natürlich aufgreifen. Alter, gestern kam ein neuer Film in ihm raus.
Ja, schon gesehen. Also nicht den Film gesehen, aber gesehen, dass ein Film rauskommt.
Ja, aber ich natürlich schon.
Du hast ihn gesehen?
Ja, ja, klar.
Ja, logisch.
Musste ich natürlich sofort ran. Aber werde ich heute nicht drüber sprechen, weil heute gibt's Losfilme.
Ah ja. Fand ich auch interessant, dass, weil wir erst in der letzten Episode, das war eine Support-Episode, glaube ich, in der von Sonntag, dass wir da darüber diskutiert haben, dass Dave manchmal so Namen und Worte falsch betont.
Mhm.
Und wir das aber auch mit Cate Blanchett und Cate Blanchett hatten wir das ja auch ab und zu.
Mhm.
Und dass du ja dein großes Idol Will Ferrell auch anders
ja, ich habe das irgendwann betont, das damals gelernt. Ja, ja, klar.
Genau.
Weil es ist aber, es musste wirklich, Alter, ich musste so aktiv dran arbeiten, weil ich immer noch finde, dass Will Ferrell einen besseren Rhythmus hat.
Irgendwie schon, ja.
Aber, er heißt nun mal Will Ferrell.
Ja.
Und dann muss man ihn halt so nennen. Ja.
Aber Will Ferrell war schon in den ersten 2-3 Jahren, war das
auf jeden Fall.
War das die Aussprache, ist schon witzig. Natürlich. Bei uns beiden. Also ich schließe mich da nicht aus.
Ja, zumal für mich ist das auch so naheliegend wegen Steve Carell, der halt zweifelsohne so ausgesprochen wird.
Oder Colin Farrell.
Genau.
Ja. Nicht Farrell.
Richtig.
Ausgesprochen wird.
Ja, der Farrell wird aber auch mit A geschrieben, ne?
Ja, er wird mit A geschrieben, aber es ist natürlich so ein ähnliches.
Eben, und das sind halt, das ist dieses Eigennamending, Alter. Aber du, ey, ich habe vorhin auch mal, aber auch wirklich nur, weil ich auf unserem YouTube-Kanal war und dann wurde mir da ein Kino Plus Video vorgeschlagen. Da habe ich mal reingeguckt, weil ich dachte, ach Mensch, die machen anscheinend jetzt was gegen ihr recht biodeutsches Auftreten und dann haben sie da eine Lady dazu geholt, die offensichtlich POC ist und dann habe ich mir mal angehört, was die da so machen und Digga, da müsste man mindestens so groß wie bei uns die Nummer mit dem gefährlichen Halbwissen dran stehen. Das ist gefährlich, Alter. Also weil die sind ja mit der Reichweite schon auch wirklich meinungsbildend.
Triggerwarnung.
So.
Ja, okay.
Naja, ohne Scheiß. Also da müsste irgendeine Warnung drauf, so hier hantieren auch nur Leute, die überhaupt keine Ahnung haben und wir gucken mal, wen wir da so ranholen und es ist eigentlich völlig egal, ob das irgendwie solide ist, was hier, also das geht schon, also weil das ist halt auch schon mal von der Meinung komplett unabhängig, ne, die darf halt jeder haben, wie er Bock hat, aber was die da zum Teil argumentieren und womit und so, wo ich mir denke, so Leute, also ich habe extra nachgeguckt, der eine ist ja sogar ein Cutter, der müsste irgendwie auch wissen, wie Filme entstehen, Digga, ich denke mir manchmal so,
die meinst du diesen André Bade? Ja, der ist Spoilerer Nummer 1.
Ja, unabhängig davon einfach auch so, der müsste wissen, wie ein Film entsteht und wie eine Finanzierung zusammenkommt und was dann auch ein Regisseur schlussendlich macht und so. die sprechen da über die Besetzung von irgendwelchen Komparsen, wo ich mir denke so, Digga, was glaubt ihr denn? Der Regisseur hat damit mal so gar nichts zu tun. Also das muss man doch wissen, wenn man sich so intensiv mit Filmen beschäftigt. Oder aber eben dann auch Aussprache von Namen, Alter, ciao. Und also Herr Schröcker.
Das sagt aber selber, dass das nicht
sein... Das ist zum Teil wirklich wild, hey, meine Fresse.
Dass das nicht sein großes Könnenfeld ist, Leute ja. auszusprechen.
Ja, ja, deswegen, ich will damit auch nur sagen, wir machen das genauso wie alle anderen. Und
unser Anspruch ist nur her.
Nö, bei uns steht zumindest drauf, dass wir es nicht besser wissen. Und ich finde das halt bei manchen Podcasts einfach gefährlich, weil das dann halt von wahrscheinlich primär sehr jungen Menschen für bare Münze genommen wird. Und dann glauben die das halt, wenn die da so einen Stuss erzählen. Und das ist stellenweise wirklich gefährlich, Alter, was das für ein Stuss ist. Mal davon, ey, also, wie gesagt, von der Meinung komplett abgesehen, ne? Aber die sind ja irgendwie jetzt scheinbar alle so ein bisschen auf dem Film, dass sie glauben, dass man Timothy Chalamet eher für Dune hätte nominieren sollen, als jetzt für Complete Unknown. Und ich habe Complete Unknown nicht gesehen, aber anhand des Trailers sage ich schon, das ist kompletter Schwachsinn. Also ich meine sowieso, den Typ, für, der ist fehlbesetzt bei Dune und die finden, dass er dafür eine Schauspielnominierung bekommen sollte. Da gehen meine Meinung halt, also unsere Meinung schon dermaßen auseinander. Und deswegen, das mit dem gefährlichen Halbwissen und der Kompetenz, das ist halt auch immer so ein bisschen subjektiv. Und ich finde, da sollte es dran stehen. Und das tut's nicht. Mhm.
Können Sie mal eine Scheibe abschneiden von der Bewegtbildbanausen?
Naja, also wenn es darum geht,
Halbwissen zu deklarieren.
Voll. Also auch einfach zu sagen, hey Leute, also wir beschäftigen uns zwar mit der Materie, aber auch wir haben nicht irgendwie den Stein der Weisen gebucht und
also
das muss man alles mit Vorsicht genießen, Alter.
Mir öffnest du ja gerade die Augen, weil ich falle hier aus allen Wolken, weil ich dachte eigentlich, dass das mehr so ein ironischer Spruch von uns war. Also mit dem Halbwissen, dass hier zwei Dudes hier einfach nur ein bisschen plaudern. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir beide schon krasse Typen sind.
Ja,
und jetzt kommst du mit von wegen so, ja ey, das war schon bewusst so gewählt, weil wir halt selber auch keine Ahnung haben und weil man nicht alles, was wir sagen, so ernst nehmen sollen.
Ja, aber das ist es. Es geht um den Anspruch zu wissen, wie es ist.
Da bin ich ja völlig überrascht jetzt. Also das habe ich ja so nicht gerechnet.
Okay. Ich will damit auch nur sagen, wir könnten uns mal sehr weit oben bei Kino Plus einreihen mit dem, was wir wissen und wie wir es aussprechen.
Das müssen andere beurteilen, aber...
Beurteile ich jetzt als Zuschauer vom Kino Plus. Doch, ich finde es ja gut, dass sie das machen und dass die mit ihrer Reichweite auch dafür sorgen, dass dann eben mal ein paar Filme, von denen halt noch nicht jeder was gehört hat, die Leute auch mal mitbekommen. Mhm. Aber ja, ich finde es halt stellenweise ein bisschen wild.
Ja. Cool.
Du brauchst ja nichts zu sagen, alles fein.
Nee, na, was soll ich zu sagen? So, ja, ist halt alles Geschmackssache. Aber es ist halt so, also die Formate, die natürlich am erfolgreichsten sind, sind die, die eher oberflächlich auf Filme gucken wollen, die sich dann, die natürlich nicht so nischig sind wie wir und da nicht allzu sehr in die Tiefe gehen und bestimmte, die nicht über Stummfilme aus den 30er Jahren reden. Insofern ist ja ein bisschen logisch, dass die eine viel größere Reichweite haben und dass die mehr Leute abgreifen. Aber klar, dadurch hat man auch mehr Verantwortung und mehr Leute gucken halt drauf.
Aber da sitzen ja schon auch Leute, die von sich behaupten, da in der Materie zu stecken. Und da werden ja auch oft Referenzen gezogen zu schon älteren Filmen. Also jetzt vielleicht eben nicht irgendwas aus den 30ern, aber da gibt es schon Leute, die dann eben mal einen Film aus den 70ern oder 80ern oder so als Referenz ziehen. Und damit suggerieren die mir schon, dass die denn von sich den Anspruch haben, da ein bisschen tiefer in der Materie zu stecken. Mhm.
Also was Daniel Schröckert angeht, finde ich schon, dass der ein sehr gutes Filmwissen hat.
Natürlich hat der ein fundiertes Filmwissen. Darum geht es mir überhaupt
nicht. Aber der hat auch andere Sachen, die halt, ja, wo du halt sagst, die Aussprache von Namen und sich Schauspieler zu merken oder halt so dieses typische
Schauspieler merken.
Kirsten oder Kristen Dunst, so, weißt du, das kannst du hundertprozentig von ausgehen, dann immer die falsche Variante, wenn es bei diesem.
Aber wie gesagt, solche Fehler hat jeder. Das, darum geht es mir noch gar nicht so. Ja, allein auch eben solche Prozesse wie, welchen Einfluss hat der Regisseur bei einem Film und so weiter.
Aber du bist halt
so, habt ihr euch noch nie mit dem Regisseur unterhalten, aber damit dann preisen sie eben auch wieder, dass sie sich mit Regisseuren unterhalten und so weiter und halt da so nah dran sind und dann denke ich mir, dann müsstet ihr aber die Abläufe besser kennen. Ey.
Aber du siehst es manchmal auch ein bisschen zu sehr aus der Schauspielersicht, weil du bist ja nun mal in der Branche, weißt du, und das ist ja deine Profession insofern.
Naja, aber eben ein paar von denen ja scheinbar auch und dann...
Ja, ja. Aber ich, wir hatten ja auch schon mal eine Diskussion, dass ich dachte, dass der Regisseur, also ein großer Regisseur, natürlich mehr Einfluss hat und du gesagt hast, nee, der Einfluss ist bei weitem nicht so groß und so. Das sind natürlich alles Details, wo du mehr Einsichten hast als ich oder mehr Einblick hast bei, in die Prozesse. Da
weiß
ich mich auch nicht aus.
Aber eben, und ich finde, wenn du halt dann was für die breite Masse machst, musst du halt schon auch einräumen, so Leute, wir sagen das aus unserem Blickwinkel und haben überhaupt keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Ja.
Das, der Hinweis fehlt mir da halt so ein bisschen. Ist auch egal, Alter. Völlig Latte. Ich gönne denen ja, dass die so eine Reichweite haben. Wollte damit auch nur sagen, dass wir uns da nicht groß verstecken müssen.
Also bei uns?
Also alles, was ich sage, ist richtig.
Natürlich.
Bei uns ist das hier der Anspruch. Insofern auch heute. Geballte Kompetenz.
Dachte so Nanu?
Ja. Geballte Kompetenz der Banausen.
Kein Nanu. Auf jeden Fall.
Weit und breit.
Nur Kompetenz. Oh Mann, das kann was werden, ey.
Ja, nur Kompetenz. Insofern lass loslegen.
Mhm.
Mit dem ersten von drei Auftragsfilmen, die wir heute abhaken.
Ja.
Und dann sind wir auch schon fast fertig, weil am Freitag haben wir ja angekündigt, kommen nochmal Dennis und Dave. Und die haben wir natürlich auch ausgenutzt, als Glücksfee für uns zu agieren und die Lose für Februar zu ziehen. Also falls ihr euch wundert, warum das bisher nicht passiert ist. In der nächsten Episode am Freitag werden Dennis und Dave für uns zwei Lose ziehen für den Monat Februar. Und da erfahrt ihr dann, welche Filme da aus dem Topf gefischt worden sind.
Yep.
Und am Sonntag gibt es dann tatsächlich schon nagelneue Auftragsfilme, weil dann haben wir mit Freitag haben wir dann alle abgehakt vom Januar und vom Dezember.
Mhm.
Und dann gibt es die neuen. Morgen startet neuer Aufruf, während wir hier aufnehmen. Dann ist Samstag und dann könnt ihr uns wieder eure neuen Ergüsse mitteilen und an die stürzen wir uns dann. Aber jetzt erstmal noch die alte Fuhre und wir fangen an mit unserem Kumpel Jan. Der hat sich Koyanis Kwazi gewünscht aus dem Jahr 1982. Das war sein Auftragsfilm. Und wir raten auch im Februar wieder Punkte.
Ja, ich habe mir für dich 7 Punkte notiert.
Mhm. Ich habe mir für dich eine 6,5 notiert.
Mhm. Koyanis Kwazi, ich habe dich gar nicht gefragt, ob das eine Erstsichtung war.
Ich dich auch nicht.
Okay.
Aber es war eine.
Ja, bei mir nicht.
Bei dir nicht?
Nee, ich kannte den schon.
Ach krass.
Mhm.
War das so einer, wo du wusstest, dass du ihn kanntest? Oder ist das einer, wo du beim
Gucken...
Ja,
wusste ich. Nee, weil das ist ja schon auch ein Wort, was man so schnell, glaube ich, nicht vergisst. Also, oder wenn man wieder drauf stößt, dann klingelt da wahrscheinlich ein bisschen was. Und das war auch so. Und jetzt habe ich auch endlich mal so einen Zusammenhang zusammenbekommen, weil ich damals in Stuttgart irgendwie so einen Jungs in einer befreundeten WG, da haben ein paar von denen haben Musik gemacht und der eine hat dann auch ein Album gemacht, was so hieß.
Okay.
Der war aber auch auf einem recht spirituellen Trip.
Ja, da passt das ja.
Ja, ja, voll. Deswegen meine ich, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja. Auf Deutsch ja Koyanis Kwazi Prophezeiung.
Mhm.
Ja, ein spezieller Film. Steht groß dran, dass er präsentiert wird von Francis Ford Coppola, der hier einer der Produzenten war. Das, guckst du fragend? Glaubst du, dass das anders war? Oder?
Nee, nee, nicht fragend.
Okay.
Alles gut. Hat er ja. Der hat produziert.
Ja. Regie aber Godfrey Reggio.
Mhm.
Und der, das ist hier sein Debüt, der hat 11 Credits und das ist der erste Teil einer Trilogie. Also dieses Kwazi hinten, das taucht noch in anderen Filmen auf. Er hat dann nämlich noch Powers Kwazi und Nagoi Kwazi gemacht. Alter, Alter. Die kenne ich wiederum nicht.
Nicht die Sojasauce dazu vergessen. ja, sind von 88 und 2002. Und genau, 2002 hat er dann diese Kwazi-Trilogie geschlossen.
Ja, und dieser hier ist eben von 82, war auch dann 83 für einen Goldenen Bären nominiert bei der Berlinale.
Mhm.
Und ist ja schon irgendwie ein bisschen episch, das Ganze. Also zum einen die Entstehungsgeschichte, weil die haben 6 Jahre an diesem Film produziert und allein die Vertonung hat über 3 Jahre gedauert, weil das aber auch so ein Prozess war, der sich immer weiterentwickelt hat. Und das finde ich, wenn man weiß, was in dem Film abgeht, ist das auch so ein bisschen logisch, finde ich, oder ist irgendwie verständlich, dass das so ein Prozess war, ne? Okay. Du bist ja hilfreich, Alter.
Ach so, du willst jetzt eine Bestätigung von mir.
Ja. Naja, also
ich höre dir zu. Also.
Okay, aber findest du nicht, dass das anhand der Bilder, die man hier sieht, irgendwie verständlich ist, dass das auch nicht so ein Ding war, wo du eine Pre-Production von irgendwie 6 Wochen hattest und dann hieß es, so, jetzt wird das gedreht und dann haben wir irgendwie einen Monat Drehzeit und dann gehen wir in die Post.
Ja.
Sondern, dass das ein Ding ist, was halt auch wächst mit dem Konzept und dem Bildmaterial und der Vertonung und so weiter. Weißt du, dass da so ein bisschen eins ins andere greift und das nicht so ein, dass du hier jetzt eben nicht wie bei einer klassischen Produktion den gleichen Ablauf hast.
Aber ist das nicht generell so bei einer Dokumentation, dass du dich da mehr so in den Prozess auch mal variierst und bestimmte Sachen dann irgendwie erweiterst oder bestimmte Sachen reinnimmst, die vielleicht vorher nicht geplant sind, weil es ja nicht diese lineare Handlungserzählung ist von einem fiktiven Film. Also
das kann gut sein. Ich weiß tatsächlich über den Produktionsablauf von Dokumentationen relativ wenig, weil ich mich jetzt auch noch nie persönlich mit einem Dokumentarfilmer.
Aber weißt du, was ich meine? Ich kann mir verstehen, dass bei so einer Naturdoku, dass man die natürlich nicht im Drehbuch 100% irgendwie festhalten kann, was jetzt morgen passiert beim Dreh, sondern dass man da so ein bisschen mit dem Flow geht.
Ja, aber man muss sich wahrscheinlich ja trotzdem einen Plan machen, erst recht, wenn das jemand finanzieren soll und so, musst du denen ja trotzdem sagen, so und so stellen wir uns das vor und über den und den Zeitraum und so.
Aber du kannst es nicht so detailliert planen wie bei einem fiktiven Film, das meine ich.
Aber gut, dadurch, dass hier Francis Ford Coppola halt einer der Produzenten war, durften die wahrscheinlich auch ein bisschen länger und freier agieren, als das bei sonst irgendwie einer kommerziellen Produktion der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, entscheidend dabei ist halt schon auch, dass die Musik hier von Philip Glass stammt, der übrigens auch schon 3 Oscar-Nominierungen aufweisen kann. Ne? Der war Kundun, The Hours und Notes of Scandal. Jeweils Oscar nominiert und mit 190 Credits halt auch schon echt eine ganze Menge gemacht. Und seine Musik ist, finde ich, hier halt wahrscheinlich nochmal wichtiger als bei anderen Filmen.
Aber hallo.
Weil das ist ja schon, ich würde das fast als visuelles Konzert bezeichnen, was hier passiert. Oder?
Mhm.
Also was ist denn los mit dir, Alter? Du bist eingeschlafen?
So steht's bei Letterboxd dann unter deinem, ich habe ja ähnliche Meinung wie du, insofern, was soll ich jetzt sagen? Also ich würde jetzt mit beiden bestätigen. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass der Film für mich 50% aus der Musik von Philip Glass besteht tatsächlich und die anderen 50% halt die Aufnahmen von DOP Ron Fricke, der auch bei Megalopolis übrigens mitgewirkt hat, was wiederum Sinn macht, weil hier hätte ich Francis Ford Coppola erwähnt, der ja auch diesen Film produziert hat und die Zusammenhalt besteht anscheinend immer noch. Und das sind definitiv die beiden Eckpfeiler dieses Films, wie der funktioniert. Aber für jemand, der noch nichts davon gehört hat, finde ich, sollten wir schon erzählen, was hiermit auf sich hat oder was das überhaupt für ein Film ist. Weil wir gehen jetzt schon davon aus, dass die Leute wissen, worum
das
wir reden.
Das stimmt, ja. Also das Ganze beginnt, also wir sehen sowieso nur eine Aneinanderreihung von vielen Bildern.
Mhm.
Da gibt es eine Entwicklung drin. Es gibt ganz viele Zeitraffer. Aufnahmen und auch Zeitlupenaufnahmen, also das variiert so ein bisschen entsprechend mit der Musik auch, aber eben es ist eine Art Doku. Ich bin nicht so ganz bei dir, das wirklich eine Doku zu nennen, aber ist super tricky, weil ich schon finde, dass die so ein bisschen was auch erzählen über die Bilder und das jetzt nicht rein dokumentarisch machen. Aber wie auch immer, also was wir sehen ist
ja, wir hatten neulich diesen, der so aus Filmausschnitten bezeichnet, wenn du den jetzt müsste den theoretisch auch als Doku bezeichnen. Also das geht in die Richtung.
Mhm.
Weil es wird ja schon eine Story erzählt, aber anhand von bestehendem Material.
Ja, aber nicht nur, ne? Also wurde ja schon auch Material gedreht.
Ja, ja, klar.
Aber stimmt, es wurde auch noch Archivmaterial verwendet. Und das Ganze beginnt mit Bildern von alten indigenen Höhlenzeichnungen. Und da fängt der Soundtrack natürlich auch schon an. Da hören wir da auch einen Chor, wie via Koyaanisqatsi singt. Was übrigens ein Begriff aus einer indigenen Sprache namens Hopi ist und steht für Leben aus dem Gleichgewicht. Und in die Richtung geht es dann auch, weil dann sehen wir eben unterschiedlichste Zeitrafferaufnahmen, wie gesagt, wo es sehr stark anfänglich um die Natur und die Schönheit der Natur geht und dann aber eben auch das Eingreifen der Menschen und die damit einhergehende Veränderung. Ja, und das Ganze ist fast schon poetisch gemacht, finde ich, weil du halt oft auch so Überlagerungen hast, ne? Du hast diese Wellen mit den Wolken kombiniert und am Anfang geht es so ein bisschen drum, auch die Natur in ihrer Schönheit und aber auch in ihrer Gewalt darzustellen, also Vulkane und so ein Shit siehst, also alles Mögliche, irgendwelche Naturgewalten. Und durch die Menschen, die dann da in die Bilder kommen, sehen wir dann eben auch ganz viel Industrie und Krieg und dadurch eben auch die Veränderung der Welt und der Natur. Und das Ganze eben sehr stark eingebettet in diesen recht epischen Score von Philip Glass.
Ja, der sich dann natürlich auch an die Bilder und an die Zeiten und an dem Gezeigten anpasst. Also
voll, ja.
Das verändert sich dann schon von Szene zu Szene.
Und gerade mit solchen Zeitraffernaufnahmen fand ich das spannend. Irgendwie ganz abgefahren, hat er fast schon so ein bisschen Überwachungskamera-Charakter, diese totale weitwinklige von dieser Wettannahmestelle. Das ist irgendwie so ein Pferderennding wahrscheinlich oder so, wo du Leute siehst, wie sie sich anstellen, um da ihre Wetten abzugeben. Mhm. Fand ich beeindruckend. Also gibt sowieso recht viel krasse Bilder hier, finde ich. Und insgesamt finde ich das eh ziemlich flashig. Aber das ist wieder mal, ich glaube, wir hatten es letztes oder vorletztes Mal davon, meinte ich, dass mir immer mehr auffällt, wie wichtig das ist, in welcher Verfassung man an so einen Film rangeht. Mhm. Und das ist ja schon auch was, da musst du dich drauf einlassen können. Ne? Also das musst du ja auch einfach erstmal so geschehen lassen. Und das ist natürlich, wenn du jetzt hier irgendwie einen Film mit einem Narrativ erwartest oder auch bei einer Doku irgendwie das Bedürfnis hast, ich muss hier so faktenbasierte Informationen bekommen, dann bist du hier natürlich ein bisschen lost.
Ja, das ist halt das Wichtige, dass wir hier keinen Voice-Over haben und keine Stimme, die irgendwie durch die Bilder führt, sondern dass Godfrey Rager sich halt darauf verlässt, dass die Leute halt die Bilder konsumieren und die Musik dazu und das einfach auf sich einwirken lassen. Mhm.
Ja. Und deswegen finde ich diese Beschreibung von einem visuellen Konzert schon irgendwie sehr passend. Mhm. Weil ich meine, George Lucas hat gesagt, ne, Score is 50% of the movie. Und das hast du ja gerade auch gesagt, dass das hier für dich so ist, dass das irgendwie die Hälfte ausmacht. Ich finde eben, hier geht das fast noch ein bisschen höher. Mhm.
Ja, das ist definitiv ein wichtiger Anteil. Ohne Philip Glass wäre der Film ja bei weitem nicht so krass. Also ich wette mit dir, dass Leute, die diesen Film damals gesehen haben, sich einige die Platte auf jeden Fall gekauft haben und sich die ins Regal gestellt haben, weil sie die Songs und die Komposition zu dem Film halt so flashig fanden. Mhm. Und dann wahrscheinlich gemerkt haben, dass die in Kombination mit den Bildern dann doch besser wirken, als wenn man sich das zu Hause im Wohnzimmer reinzieht. Aber ist wahrscheinlich trotzdem Hit gewesen, damals kann ich mir vorstellen. Ja. Hm. Und natürlich ist es durchdacht worden, also wie du gerade gesagt hast, weil er fängt natürlich in der Natur an, in dem Urschleim der Menschheit mit den Höhlenmalereien. Du siehst diese Felsformationen, du siehst Wüstenlandschaften. Und dann irgendwann sind wir bei Massenszenen und Close-Ups auf Menschen in irgendwelchen Massen und endet dann mit einer Zerstörung, die ja auch Menschen zu verantworten haben, die ich jetzt hier nicht verraten will. Aber es gibt am Anfang halt kurz eine Szene und dann wird am Ende nochmal gezeigt, wie die halt aufgelöst wird. Und das ist schon auch eine interessante Klammer für den Film.
Mhm. Ich finde auch gerade diese Übergangsbilder ganz geil, wo wir so von der Natur, aus der Natur kommen und dann kommen halt langsam die Menschen dazu und dann hast du irgendwann diese Bilder,
die wirst
wo du im Hintergrund krasse Fabriken siehst und im Vordergrund liegen Leute so an so einem ganz popligen Strand, kannst du es fast nicht nennen, ja, aber die sind da halt am Wasser, ne, und so ein skurriles Bild irgendwie.
Aber auch smart, weil erstmal nur die Menschen gezeigt werden und danach erst hochgeblendet, dass da eine Fabrik hinter ist und so.
Und eben diese Übergangspassage finde ich schon auch sehr spannend.
Ja, oder auch diese Würstchenfabrik, wo dann gezeigt wird, wie die Würstchen dann so fließbandmäßig produziert werden und dann ja irgendwie, glaube ich, übergeblendet wird in diese Wettbüro, wo die alle da anstehen, die Kloppies.
Ja, genau. Mhm.
Weißt du, was ja auch sowas Fabrikähnliches hat, so bloß, dass die Produkte diesmal die Menschen selbst sind und so. Ja. Also schon ganz smart. Aber ich bin sowieso ein Riesenfan von diesen Zeitraffer-Szenen, wenn die so Freeways und so zeigen. Weißt du, wenn du so diese Autoscheinwerfer hast, was man auch ganz oft in normalen, fiktiven Filmen hast, dass die so schnell gezeigt werden, wie die Autos so vorbeifahren, sodass du gar nicht mehr erkennst, dass das nur noch irgendwie eine Schleife ist. Das finde ich mega. Und ich glaube, diese ganzen Momente und diese Aufnahmen, das war Anfang der 80er eine komplette Neugeburt für die Zuschauer, die diesen Film gesehen haben im Kino. Weil, ich meine, jetzt mittlerweile, wir haben das Jahr 2025, weißt du, wir haben etliches gesehen. Aber im Jahr 1982, Alter, glaube ich, dass der eine oder andere hier die Welt für sich neu entdeckt hat. das er vorher noch nicht so gesehen hat. Also das ist schon, das muss man diesem Film, glaube ich, auch hochhalten, dass der natürlich...
Du meinst jetzt technisch in der Form?
In jeglicher Form, ob jetzt die Bilder, ob die Technik, ob jetzt alles, was dieser Film irgendwie macht und zeigt und so, ist vorher noch nicht da gewesen. Das muss man hier halt schon so hochhalten. Wie viele Dokus kennst du aus dem Jahr 1970 oder...
Nee, also in der Kombination magst Ende 70er, du recht haben, aber ich frage mich gerade, ob was so die Einzelbestandteile angeht, ob man das noch nicht kannte so. Weiß ich nicht.
Dann als Gesamtbild definitiv nicht.
Ja, klar.
Und macht den Film natürlich auch dann auch noch besonders.
Mhm.
Ich habe ja tatsächlich geguckt, es gibt ja sehr viele, also gerade so... hast du so Helikopterflüge halt durch die Wüste und so, weißt du, du siehst ja alles so aus der POV des Helikopters. Und der Klassiker, dass man bei Filmen so auf Sachen achtet, also der größte Klassiker ist wahrscheinlich, dass man darauf achtet, wenn einer tot ist, wenn du eine Leiche hast, ob die noch atmet, weißt du, ob sich der Brustkorb bewegt.
Ja.
Bei mir ist immer mit drin, dass ich gucke, ob man den Schatten von dem Helikopter sieht. Weil ich habe das, glaube ich, bei Shining oder so, in irgendeinem krassen Film habe ich diesen Schatten gesehen und dachte so, man sieht den Helikopter.
Ja.
Und hier habe ich halt wieder penibel darauf geachtet, ob man den Schatten von dem Helikopter irgendwo an einem Gebäude sieht oder am Wüstensand. Aber entweder haben die darauf geachtet oder die haben es nachbearbeitet, ich weiß nicht, aber ich konnte es nicht entdecken. Insofern haben die es so smart gedreht, dass ich diesen Helikopterschatten nicht entdeckt habe, was für mich immer so ein Spiel ist, wenn ich mir Filme angucke, die aus der Luft gefilmt worden sind.
Mhm.
Also professionell gearbeitet.
Ja, ich glaube, es ist auch noch eine wertvolle Info, dass das nur Bilder aus den USA sind.
Stimmt, ja. Ja.
Und das, ich meine, gerade zu Beginn sieht man dann halt einmal mehr, Alter, was die USA landschaftlich zu bieten hat, also auch in der Vielfalt. Schon immer wieder krass.
Hm.
Aber klar, ist ja auch riesig.
Ja, eben. Hast ja sämtliche Vegetation auf einem Kontinent, insofern. Wird da schon eine Menge geboten für so realistische Aufnahmen oder für Naturdokus oder sonstiges. Ja.
So, wie fandst du das? Also hat man ja schon ein bisschen rausgehört, dass du das scheinbar mochtest.
Ja.
Aber so in der Summe?
War dann fast schon so ein meditativer Bilderrausch für mich. So. Also ohne dieses Voice-Over und das auf mich einprasseln. Ich fühlte mich dann zwangsläufig an diesen Bauernhoffilm erinnert, aber anstatt einem Schwein irgendwie eine halbe Stunde zuzugucken, wie sie ihre Ferkel säugt oder stillt, fand ich das hier schon ein bisschen beeindruckender, was die Aufnahmen angeht und die Kombination mit der Musik von Philip Glass und so. Insofern, fand ich gut. Hat mir gefallen.
Cool.
Ja, also ich wünschte natürlich, dass ich gewusst hätte, wie man eine Tüte baut, ja, wenn ich diesen Film sehe. Hätte wahrscheinlich geholfen auf meiner Couch.
Meinst du?
Ja, wahrscheinlich schon, aber ging auch nüchtern.
Ja, aber ich glaube, also meditativ beschreibt das schon ziemlich gut.
Ja.
Weil das ist schon die Sorte Film, wenn du das halt einfach eben über dich ergehen lässt. Also es klingt jetzt so grausam, es ist es beim besten Willen nicht, aber es ist eben, es fordert schon gewisse Sehgewohnheiten, weil man halt eben nichts erzählt bekommt. Und ich finde auch so im wirklich so im darstellenden Kunstbereich, also jetzt mal nicht Film, gibt es das ja schon auch, so was Installationen angeht. Und ich glaube, das gab es auch schon damals und vielleicht sogar noch früher, dass dann halt in so einem Bereich damit gearbeitet wurde. Ne? Da kennt man das noch eher, dass du halt so eine Kunstinstallation hast, wo dann eben einfach meistens im Loop halt irgendwelche wilden Bilder laufen und du dazu abgefahrene Klänge hörst. Das ist ja nochmal das Ganze ein bisschen weitergedacht.
Ja, das ist es. Aber halt auch, der Film ist 1982 rausgekommen. Also alles, was du jetzt sagst und so, sind auch so Sachen, die mittlerweile so, die du irgendwo so schon mal miterlebt hast oder gesehen hast oder so auf diversen Installationen, Ausstellungen und sonst was. Aber ich glaube, 82 war das schon Neuland.
Ja, ich glaube, dass es auch schon da Künstler gab, die mit Video gearbeitet haben.
Ja.
Aber ist ja auch Latte. Jedenfalls finde ich eben, dass das die Sorte Film ist, wo man halt schon eben in der entsprechenden Verfassung sein muss, weil man hier wahrscheinlich sonst auch schnell gelangweilt sein kann oder halt da nicht so richtig reinkommt.
Ja, also ich hatte hier nichts, worauf ich mich darauf eingestellt habe, weil ich nicht wusste, worum es geht. Und ich glaube, ich habe irgendwo mal mitgekriegt, dass das kein linearer, fiktionaler Film ist.
Ich meine, ich hatte dir auch erzählt, dass es hier keinen Dialog oder auf Text gibt.
Das hatte ich zumindest nicht mehr auf dem Schirm, als ich ihn angemacht habe. Und dann ging der Film so los und dann habe ich das auf mich einwirken lassen. Also ich habe jetzt auch nicht vorher groß überlegt, ob ich jetzt in der Stimmung dafür bin oder worum es hier geht, sondern schon einer von denen, wo ich gesagt habe, gut, dann zeig mal, was du kannst. Und hat funktioniert.
Okay.
Ja, interessanter Beitrag hier von Jan.
Alright, so mal Punkte raushauen.
Können wir machen. Geht 86 Minuten?
Ja.
Allgemein, unsere drei Auftragsfilme von heute sind ja alle so um die 1,5 Stunden lang, also habt ihr diesmal Gnade walten lassen mit uns.
Stimmt, die sind alle relativ kurz.
Relativ
ja.
übersichtlich.
Mhm.
Alright.
So, Punkte. 8,2 auf IMDb, Metascore ist bei 72, Letterboxd 4,3.
Ja.
Begeisterung.
Begeisterung, von mir eine 8.
Von dir eine 8, von mir eine 7,5. Gut, jeder einen miesen.
Das ist ja fair.
Ändert gar nichts. Ja, ich glaube, ich wäre früher auch wirklich sogar bei 9 oder so gewesen. Also das ist schon, sie sagen, der verliert bei einer Zweitsichtung, aber er hat jetzt halt auch nichts das Gleiche mit mir gemacht wie damals.
Mhm. Ja, mittlerweile ist auch so ein bisschen der Zahn der Zeit natürlich. Du siehst schon, dass das schon ein bisschen oldschool ist, aber es ist irgendwie auch interessant.
Aber ich finde, das hat auch seinen Charme, weil du halt die Zeit halt auch so gut mitbekommst dadurch.
Aus ja, klar. Mhm. Auf jeden Fall. Diese Krawattenträger mit ihren Koffern und so. Das ist irgendwie auch so ein Ding. So, ich weiß nicht, ob das heute noch so in der Masse auf den Straßen New Yorks und Co. zu sehen ist wie Anfang der 80er. Schon ganz cool. Ja, Grüße an Jan. Danke dafür. Kam ganz gut weg.
Ja.
Alright.
So, jetzt du.
Ich fange an?
Ja, ich bin gespannt, was du dabei hast.
Alles klar, womit fange ich denn an?
I'm open to suggestions.
Pass auf, ich habe eine Comedy dabei und einen Thriller, will ich es mal formulieren.
Aha.
Welchen soll ich anfangen? Ich kann mich nicht entscheiden.
Thriller.
Mit dem Thriller?
Ja.
Okay. Das ist ein relativ frischer Film aus dem Jahr 2023.
Mhm.
Und es handelt sich um das Regiedebüt von Anna Kendrick. Mhm. Nämlich The Dating Game Killer heißt er auf Deutsch. Woman of the Hour heißt er auf Englisch.
Mhm.
Und das Drehbuch stammt nicht von ihr, denn das Drehbuch hat geschrieben Ian McDonald. Das ist tatsächlich sein zweites Drehbuch nach einem Film, den er 2016 geschrieben hat, nämlich Some Freaks heißt er. Und du hast von Woman of the Hour wahrscheinlich gehört, oder?
Ja. Yeah.
Okay. Gesehen hast du ihn nicht?
Nein.
Alright. Mich hat er natürlich interessiert, weil du hier auch eine gewisse Serienkiller-Thematik hast, die hier in dem Film eine Rolle spielt. Und da bin ich immer relativ hellhörig, deswegen war ich interessiert, wie der ist.
Mhm.
Und hier kommt mein Bericht. Also in diesem Film, der zumindest auf wahren Tatsachen beruht, aber schon sich einige künstlerische Freiheiten hier erlaubt hat, folgen wir vorerst zwei verschiedenen Figuren in zwei verschiedenen Storylines. Wir sehen einmal die junge Schauspielerin Cheryl, die wird nämlich von Anna Kendrick selbst gespielt. Die
spielt auch noch mit, okay.
Die spielt mit, ja, spielt die Hauptrolle. Die hasselt sich so ein bisschen in L.A. von Vorsprechen zu Vorsprechen. Produzenten kommentieren dann ihre fehlende Oberweite, um da Karriere zu machen, was übrigens auch autobiografisch ist, was sie selbst auch erlebt hat und so dann in den Film mit eingewoben hat. Und da geht es um dieses Hasseln, dass sie da vorne sich einen Wolf spielt, aber die Produzenten halt irgendwie untereinander gerade labern, was sie zu essen bestellen. Und sie dann doch irgendwie um Aufmerksamkeit buhlt und dann aber die ganzen Jobs natürlich nicht bekommt, wo sie sich bewirbt. Und die zweite Figur, die wir sehen, die heißt Rodney. Und Rodney wird gespielt von Daniel Sovato. Den kennen wir aus Station 11 oder It Follows oder Don't Breathe und so.
Ich muss mal eben nachgucken, ob ich den nicht doch gesehen habe, weil das kommt mir gerade sehr bekannt vor alles.
Okay.
Ja.
Der ist Fotograf. Und der ist recht charismatisch beim Anquatschen von Frauen, weil er quatscht die an von wegen, ob die nicht für ihn Model stehen wollen. Weil er gerade irgendwie eine Abschlussprüfung hat oder weil er gerade zu einem Modelwettbewerb geht und braucht irgendwie so ein weibliches Model, die da so ein bisschen für ihn posiert und erzählt ihm natürlich auch, wie schön die sind und so und bestätigt die in dem. Und das sind teilweise auch so Rumtreiberinnen, weißt du, die irgendwie auf der Straße rumhängen und so hin und her und nicht wirklich also so obdachlos sind und so. Und
okay, das klingt ja shady.
Ja, die holt er sich da ran und fährt mit denen irgendwie in die Wüste raus. Also es sind nicht nur so, sondern teilweise sind es auch welche, die ein ganz normales Leben führen. Und das Problem ist, der ist halt ein Serienkiller.
Mhm.
Und der nutzt das natürlich aus und die werden erst fotografiert und dann werden die gekillt. Und jetzt kommt so eine Storyline rein, nämlich hier spielt dieser Titel Woman of the Hour die Rolle, weil irgendwann überredet die Agentin von Cheryl, sie als Kandidatin für eine angesagte Show auf die Bühne zu schicken. Mhm. Und diese besagte Show ist halt so ein, das kannst du voll vergleichen mit Herzblatt. Okay. Das ist eigentlich das gleiche Konzept. Das ist das Ursprungskonzept von Herzblatt. Du hast so drei Bachelors oder halt umgekehrt und dann hast du halt hinter einer Trennwand die auserwählte Person, um die halt gebuhlt wird und die halt diverse Fragen stellt.
Mhm.
Und ja, das habe ich mir natürlich nicht notiert. Den Moderator von der Show kennst du auf jeden Fall von Arrested Development. Wie heißt der nochmal, Alter? Jetzt steht das meine IMDb-Seite auf, hätte. Woman of the Hour, warte.
Meinst du Tony Hale? Oder?
Tony Hale, genau. Okay. Tony Hale spielt nämlich den Moderator in dieser
geil.
70er, 80er Jahre Show.
Den liebe ich ja.
Ja, der ist cool. Und wirkt aber hier ein bisschen verkleidet, also mit einer ganz komischen angeklebten Perücke und so und mit so Koteletten, die total unecht wirken. Also ich weiß nicht, ob das so aussehen soll. Ich habe es jetzt auch nicht verglichen mit dem Moderator der damaligen Show, weil die gab es ja wirklich.
Ach so, der Teil ist auch angelehnt an reale Dinge, ja?
Ja, der Teil ist angelehnt okay. an reale Dinge. So, jetzt sitzt die in dieser Show, wo hast du dieses Herzblatt-Konzept und das ist wirklich eine angesagte Sendung gewesen, weil damals waren zum Beispiel so Leute wie Burt Reynolds und Sally Field und Don Johnson waren dort schon Kandidaten, weißt du, zu ihren...
Wirklich?
Zu ihren jungen Zeiten, genau.
Und hä, aber das ist jetzt wirklich so ein Herzblatt-Ding und dann
ja, ja. Aber du hast
war da Burt Reynolds und hat gesagt... So, hat dann drei Ladies da sitzen gehabt, oder was?
Ja, genau. Er war dann der Bachelor. Aber hast du ja hier in Deutschland auch gehabt. Da war ja auch Heidi Klum und so und irgendwelche, also wenn du jetzt so ein Recap hast von Herzblatt, da hast du ja wirklich prominente Leute gehabt, die da teilweise auf den Stühlen saßen.
Wirklich?
Ja, ja. Okay. Da fällt der Lee aus allen Wolken.
Ja.
Und nicht nur das waren Stargäste in dieser Show, sondern auch der Serienkiller Rodney saß auf dem Stuhl. Und okay. zwar in dieser besagten Episode, wo nämlich Cheryl da sitzt und die Bachelorette ist.
Ach, okay.
Und er
also
wird,
er ist einer von drei Typen.
Er ist von den drei Typen und mhm. er wird am Ende von Cheryl ausgewählt. Als Bachelor.
Ja.
Und wir wissen ja, wie das endet. Die werden dann irgendwo hingeschickt, irgendwo auf eine Reise oder so, auf einen Trip oder auf so einen Helikopterausflug in die, keine Ahnung, in die Mojave-Wüste oder sonst wohin.
Mhm.
Ja, und das ist die Story. Und es ist etwas seltsam ausbalanciert, weil die Show wird eher relativ leichtfüßig inszeniert, weil hier haben wir so ein Emanzipationsthema, was reinkommt. Weil Tony Hale als Moderator sagt nämlich zu Cheryl am Anfang, bevor die Show losgeht, sagt er zu ihr, du musst eigentlich nur schön aussehen und lächeln, das kannst mhm. du ja, also ich sehe dich ja und so weiter, das kannst du auf jeden Fall. Und wir machen hier eine gute Show und so und ich verlasse mich darauf, dass der jetzt hier keine politischen Statements bringt und so. Und sie so, ja, okay, ja klar und lächelt und nickt. Aber es wird natürlich dann ganz anders passieren, so dass sie sich ein paar böse Blicke von dem Moderator dann an über sich ergehen lassen muss, weil sie macht natürlich genau das Gegenteil, sondern reagiert relativ bissig und smart mhm. auf die und entlarvt den einen als kompletten Dummbeutel mit seinen Antworten, mit seinen Fragen, weißt du, und macht da auch keinen Hehl draus und
okay.
erzählt ihm durch die Blume auch, dass er ein Dummbeutel ist.
Mhm.
Und der andere halt, der Übermacho, der wird halt auch von ihr bloßgestellt und der dritte, der sich einigermaßen intelligent gibt und natürlich auf die Antworten von den anderen reagiert und das dann so irgendwie wieder ausgleicht, dass er als gut dasteht, das ist der besagte Rodney, von dem wir halt schon erlebt haben, dass er ein paar Frauen gekillt hat in seiner Freizeit und dass das ein Hobby von ihm ist.
Okay, ist also nach dem Ausschlussprinzip war er noch der Beste, ja?
Er war der Beste, ja, ja.
Okay.
Und diese ganze Show, diese Fragen natürlich, wie sie die Leute entlarvt, dieser Dummbeutel, dieser Macho und so, das ist halt relativ leicht inszeniert. Also es ist halt relativ unterhaltsam. Das hat so ein bisschen komödiantische Elemente.
Aber wie viel Raum nimmt das ein im Film? Jetzt nur diese Show?
Naja, das ist schon der komplette zweite Teil, würde ich sagen.
Ach, echt?
Also fast der komplette zweite Teil. Weil mhm. dann ist die Show irgendwann zu Ende und dann wird es unangenehm. Weil dann kommt so ziemlich die am intensivsten inszenierte Szene von Anna Kendrick. Und das kann sie schon. Also sie kann auf jeden Fall, hat sie ein Talent für Inszenierung von Momenten. Weil es gibt eine Szene, wo sie dann rauskommt aus dem Studio und du siehst ihn halt irgendwie seine Zigarette rauchen draußen.
Mhm.
Und die wechseln dann so zwei, drei Worte und er sagt so, ja, wir können ja schon irgendwie, bevor wir diesen Trip da starten und bevor wir da hingeschickt werden, irgendwie auf diese Reise nach, weiß ich wohin, Las Vegas oder keine Ahnung, was da der Preis war, können wir schon was trinken gehen. Und sie merkt schon, dass irgendwas shady an dem so.
Okay.
Und irgendwas ist so, der hat irgendwie so eine Aura, die ihr nicht gefällt. Und sie sagt so, ich werde den Teufel tun, als mit dir irgendwo was trinken gehen.
Okay.
Und läuft dann zum Auto und du siehst im Hintergrund, wie er halt so mitläuft. Weißt du, du siehst im Hintergrund, wie er so hinterherläuft zum Auto. Und das ist eine super krass intensiv inszenierte Szene, so, weißt du, was dann passiert und wie sich das Ganze dann steigert. Und da hast du ein Gefühl dafür, wie Frauen sich eigentlich so Tag und Nacht fühlen, so, wenn die allein unterwegs sind und dann so ein Freak sich einfach auf die Idee kommt, der hinterher zu laufen, so, weil sie die geil finden oder so. Und das hat sie schon gut inszeniert. Und es gibt natürlich die Kills von ihm, die auch gut inszeniert worden sind. Aber ich glaube, der Film ist ab 12 freigegeben. Also ist unterm Strich auf jeden Fall jetzt kein blutiger Film. Und der geht 95 Minuten. Also ist ein solides Regiedebüt. Aber sie hat sich ein bisschen verhoben, glaube ich, mit der Tonalität von der Show und von diesem Serienkiller-Thema.
Weil es dir zu leicht ist?
Ja, es ist irgendwie zu leicht und einerseits wollten sie so ein bisschen diese Spannung und diesen Thrill aufbauen und dann konzentriert sich aber zu viel auf diese Show und dann ist da noch so ein bisschen so diese Emanzipationsgeschichte von dieser jungen Dame mit drin, so, weißt du, dass sie sagt, so ja, sie versucht trotzdem irgendwie eben nicht das Dummchen zu sein in dieser Show, sondern sich da durchzusetzen. Das ist so ein bisschen zu viel reingepackt.
Das ist spannend. In Deutschland wirklich ab 12 freigegeben.
Ja.
USA Rated R.
Das ist Rated R, okay. Ja, da siehst du mal die...
In Russland auch, 18 plus. Abgefahren.
Die Unterschiede. Mhm. Obwohl ja die USA eigentlich bekannt dafür ist, dass sie ja bei Gewalt da eher ein Auge zudrücken als
hätte
bei...
Hätte ich eben auch gedacht, ja.
Als bei Brüsten und nackten Tatsachen. Da sind die ja eher kritisch.
Mhm.
Ja, ich kann... Also die 12er Freigabe ist vielleicht ein bisschen zu locker genommen, weil natürlich hast du hier... Momente, wo junge Frauen gekillt werden, weißt du, und erwürgt werden von einem Typen, der vorher noch irgendwie,
ja, das klingt,
mit dem die noch geflirtet haben und so.
Finde ich auch, klingt ein bisschen heftig.
Also eine 16er Freigabe könnte man ihm schon attestieren.
Mhm.
Aber ist jetzt natürlich auch nicht der krasse Gory-Film. Ja, und dieser Rodney Alcala, dieser besagte Serienkiller, der hier gezeigt wird, den gab es halt tatsächlich. Und der wurde wegen 7-fachen Mord verurteilt, wobei man der Meinung ist, dass die Dunkelziffer von seinen Opfern wesentlich höher ist. Und diese Story hat sie verfilmt. Und der Typ saß tatsächlich in der Show von damals.
Ach echt?
Fuck. Und war einer der Kandidaten. Also da haben sie den Background-Check.
Schon eine krasse Story eigentlich.
Es ist eigentlich eine krasse Story. Und es bietet sich eigentlich an, die zu verfilmen. Und daraus irgendwie so eine Story zu stricken. Und Anna Kendrick hat auch gesagt, so ja, das ist definitiv Filmstoff. Also nutzt sie das und bringt damit ihr Debüt raus.
Cool.
Und das ist Woman of the Hour aus dem Jahr 2023. Geht 95 Minuten. Und ich würde zu dem Punkt kommen.
Ach, so kurz, ne? Ja.
Ja, ja. Heute sind alle, also auch meine beiden Filme sind so in dem Dreh. Insofern habe ich heute nichts mit Überlänge. IMDb.
That's what she said.
Genau. IMDb 6,6, Metascore 74, Letterboxd 3,2 für diesen Film.
Okay, das geht ja dann doch ein bisschen auseinander, was die Zahlen angeht. Also. Hast du noch was zu kritisieren außerhalb der Tonalität, die du nicht dienlich findest, was das Thema angeht?
Ja, das ist jetzt kein Zodiac oder so. Also
nee, das habe ich rausgehört, ja.
Zu kritisieren habe ich nicht wirklich was. Also ich bin ja ganz gut durchgekommen und sie spielt das auf jeden Fall auch gut. Vielleicht noch eine kleine Kritik.
Ich finde das so mutig, Alter, wenn du ein Regiedebüt machst, dich dann auch gleich selber mit zu inszenieren.
Ja.
Weil das ist so, also so eine andere Rolle, literally.
Mhm.
Da immer hin und her zu switchen, so, oder du musst halt einfach einen Regieassistenten haben, der dann halt in dem Moment, wo du in den Szenen bist, einfach die komplette Arbeit übernimmt, weil sonst, Alter, what the fuck?
Ich glaube tatsächlich, dass als erstes der Move kam von ihr, dass sie mitspielen will und dass sie die Hauptrolle übernimmt in dem Film. Und dass erstmal eine andere Regisseurin angedacht war, die dann aber irgendwie abgesprungen ist, wegen einem anderen Projekt oder ich weiß nicht warum genau. Also die ist dann ausgestiegen und dann war das Projekt ohne Regisseur.
Ach.
Und dann hat Anna Kendrick gesagt, okay, dann wird das ihr Debüt, weil sie hat Bock, diesen Film zu machen und ist dann auf den Regiestuhl gesprungen. Also es war nicht so, dass sie erstmal Regie führen wollte und dann hat sich selbst besetzt, sondern sie war erstmal vor der Kamera geplant und hat sich dann entschieden, auch den Film zu inszenieren, bevor der gar nicht gedreht wird.
Mhm.
Ich glaube, dass das war so ein bisschen das, was ich recherchiert habe.
Wenn das dann ansatzweise funktioniert, ist ja cool, echt schön für sie. Gut, ich tippe auf 7.
Warte.
Was?
Naja, du hast mich gerade noch gefragt, ob ich noch irgendwas aussetze.
Ach so.
Da war ich am Ausholen und dann hast du mich unterbrochen.
Entschuldige, ja.
Willst du dich jetzt schon entscheiden, oder?
Nö, ich zack, gerne noch.
Alles klar, also was ich so ein bisschen zu kritisieren habe, ist tatsächlich, dass ich finde, dass die Figur von Rodney, nämlich Daniel Zovado, dass der mir nicht so ganz charismatisch genug ist, um diesen, weil der wickelt diese ganzen jungen, hübschen Frauen ein, weißt du, der ist recht charmant, sieht aber so ein bisschen aus wie der, also er ist ein bisschen Native American, der Schauspieler ist jetzt aus Costa Rica, spielt aber Native American Ursprungs, hat lange schwarze Haare, weißt du, das hat so ein bisschen die Hippie-Zeit, ist relativ stämmig, ist so ein bisschen der Typ aus Einer flog übers Kuckucksnest, der Native.
Der Chief, okay.
Ja, der Chief, aber halt in jung. So sieht er halt aus. Und dem fehlt so ein bisschen das Charisma, dass ich dem abnehme, dass er die Frauen so charmant bezirzt und sowas. Und dass sie sofort mit ihm irgendwo in die Wüste fahren, bei einem Roadtrip, obwohl sie ihn nicht kennen. Weil er sagt, er sucht ein Model für seine Abschlussprüfung.
Kritisiere ich auch echt gerne mal in Filmen,
ja,
wo also das so eine Prämisse ist, dass jemand halt irgendwie die Leute mit seiner Art verzaubert und das transportiert sich nicht, finde ich auch tricky, weil ist ja schon ein großer Teil der Prämisse.
Eben, und da wünschte ich mir schon einen etwas charismatischen Hauptcharakter, aber so von Optik sieht er dem Killer auf jeden Fall sehr ähnlich, weil ich mir Bilder angeguckt habe, wie der sonst aussah.
Okay.
Also das haut schon hin.
Interessant. Ich dachte sonst bei sowas, ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wie präsent und bekannt der Name in den USA ist, ne, dass man mit diesem Serienkiller sofort auch ein Gesicht assoziiert.
Das war tatsächlich ein Spitzname, der Dating Game Killer, wie sie hier in Deutschland die Titel genannt haben. Das ist auch sein.
Ach, das ist der, okay.
Das ist auch sein, sein Beiname gewesen. Die hießen ja immer irgendwie Boston Strangler.
Ja, ja, genau, ja. Er bietet sich an, wenn der bei der Show war, ist ja schon ein Mörder creepy.
Ja, klar, das ist schon wirklich creepy.
Ja, trotzdem, ich sag 7.
Ja, ist richtig. Die 7 mit ist.
Wunderbar. Dann bringe ich mein Los. Das war das Los für Januar. Durch unsere Vorproduktion und Bastarde und Pipapo ist das untergegangen. Beziehungsweise jetzt erscheint es halt erst im Februar. Ich hoffe, Dennis verzeiht mir das. Von dem stammt er nämlich. Wohlgemerkt mit einem N. Ne, ja. Wir haben ja ein paar von der Truppe.
Ja, er war auch der Grund, warum wir ihm diesen Azubi-Titel gegeben haben, damit die beiden nicht verwechselt werden.
Wie? Er ist jetzt Azubi?
Nein.
Dachte gerade.
Als Dennis als Supporter dazukommt, Dennis mit einem N, haben wir gesagt, so ja, wie sollen wir jetzt wissen, wer der ist?
Genau, und so ist der Herr Schott ist dann Azubi geworden.
Richtig, und dann hat Schott keinen Bock mehr auf Azubi-Titel und deswegen müssen wir es jetzt jedes Mal klären.
Alles klar, na super. Ja, jedenfalls für den anderen hat er im Januar 23 reingeschmissen und ich, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wer es für mich gezogen hat, ich glaube du. Das war mein Januar los. Mhm. The Sandlot. Oder auf Deutsch, Herkules und die Sandlot Kids.
Stimmt, ja.
Du kennst den schon?
Nee, aber den deutschen Titel, so hieß der auf Deutsch. Nee, ich habe ihn nie gesehen.
Ich auch nicht. So, ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass es den gibt.
Ach so.
Der ist aus dem Jahr 93. Also, wo ich dann das Cover gesehen habe, da hat schon so ein bisschen was geklingelt. Aber ich wusste nicht wirklich was über den Film oder was da geht und so. Erst recht nicht. Aber du scheinbar schon.
Ja, ich habe von ihm mitgekriegt und so und kannte natürlich so ein bisschen die Vorbilder, aber ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwas von gesehen habe, also bin ich mir nicht sicher.
Ja, weil ich musste schon mehrfach auch an dich denken, weil Baseball ist hier ein Riesenthema in dem Film.
Ja, ja, klar. Und ich viele, also das ist doch auch die Serie hier, die Kinderserie mit der Bulldogge oder so? Ist das?
Nee.
War das nicht die Bulldogge mit dem schwarzen Auge? Ist die nicht in dieser Kindergruppe?
Ja, das war, glaube ich, keine Bulldogge. Der Hund, aber ich weiß, was du meinst, der Hund mit dem schwarzen Fleck quasi auf dem Auge.
Waren das nicht irgendwie Sandlot Kids da?
Ich dachte auch, dass das die Sandlot Kids wäre, aber das passt irgendwie nicht zu diesem Film hier.
Okay, dann kann sein, dass ich jetzt irgendwas durcheinander würfel, aber
Nee, ich bin da bei dir, also weil Sandlot Kids habe ich auch mit diesen, aber das ist ja irgendwie aus den 20ern oder so, ne?
Naja, ein bisschen später war schon.
Ja, oder 30er?
Ja, 40er, 50er hätte ich jetzt geschätzt. War noch schwarz-weiß auf jeden Fall, aber
Naja, aber der Witz ist, wenn du halt Sandlot Kids googelst, dann kommt genau dieser Film.
Kommt der 90er-Film. Ja. Mhm.
Deswegen, weiß ich nicht, die hießen wahrscheinlich
anders. Die kleinen Sträuche oder so?
Die kleinen Sträuche, das klingt gut. Ich google.
Das habe ich jetzt im Hinterkopf.
Ja, Mann, die kleinen Sträuche. Richtig, das sind die.
Das sind die.
Ja, und das ist keine Bulldogge, Alter. Das ist irgendein Terrier. Aber
die kleinen Sträuche haben nichts zu tun mit den Sandlot Kids.
Die kleinen Sträuche haben offenbar nichts zu tun mit den Sandlot Kids.
Okay. dann ist meine Assoziation falsch.
Ja, war eine Serie, übrigens zwischen 1922 und 1944. Also das ging dann doch recht früh los.
Ach du Scheiße, wirklich.
Ja, ja, ja. Siehste?
Und so lange vor allen Dingen.
Ja, ist krass.
Super langlebig.
Ja. Hieß im Original Our Gang, The Little Rascals.
Die Little Rascals, natürlich. Ja,
also die Sandlot Kids haben damit nichts zu tun.
Und die waren dann in der letzten Staffel, waren die 40 oder was?
Das ist schon auch geil. Ne, oder 30 zumindest, wenn sie durchgehend besetzt wurden. Ja, weiß ja,
also
nicht. Das wäre irgendwie schon auch lustig, so die kleinen Strolche mit so Mitte 30-Jährigen.
Ja. Die einfach noch die gleiche Scheiße baut auf der Straße, aber so verheiratet sind. Die
gleichen Outfits und so, ja. Wäre ein bisschen witzig, ja. Nee, das ist es nicht.
Okay.
Gut, haben wir den Teil auch geklärt. Also, die Sandlot Kids. Das Ding spielt in den 60ern, 62 genauer gesagt. Es fängt an mit einer Szene aus der Zukunft, also aus dem Jetzt quasi. Und dann erzählt uns der Herr, der uns aus dem Off die Geschichte erzählt, dass wir jetzt eben zurückspringen in der Zeit in seine Jugend. Er ist nämlich Scotty Smalls, das ist unsere Hauptfigur. Das ist ein kleiner Junge.
Scotty Smalls ist der Illest. Okay.
Ja, und der Scotty Smalls, der zieht jetzt nämlich mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in eine neue Nachbarschaft. Kommt vom Land und ist da jetzt in einer Gegend halt irgendwie 1000 Meilen entfernt, wie er sagt. Und eben hat niemanden und sucht Freunde und möchte vor allen Dingen lernen, Baseball zu spielen. So, der versucht dann mit seinem Stiefvater, der hat ihm nämlich versprochen, dass er ihm hier das so ein bisschen beibringen wird mit dem Werfen und Fangen. Mhm. Das macht er dann auch einmal mit ihm im Garten, ist aber ein Desaster. Der Stiefvater wird übrigens von Dennis Leary gespielt.
Dennis Leary, okay.
Der ist hier Bill und Scotty Smalls von Tom Geary, den man aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht unbedingt kennt. Es gab 94 Lassie, den Film.
Okay.
Da war
94 gab es noch einen Lassie-Film.
Ja, Mann, da war er der Junge. Mhm. Und bei Black Hawk Down war er auch einer der Soldaten, der dann mit Ewan McGregor da unterwegs ist. Mhm. Aber eben, also kein Name, bei dem es sofort klingelt. Jedenfalls ist der hier unser Junge. Und ja, das Verhältnis zum Stiefvater ist eben so ein Thema. Das ist noch nicht so richtig das, was es sein könnte. Und der Stiefvater ist auch irgendwie nicht so wahnsinnig interessiert an dem kleinen Scotty. Und als sie jetzt eben da hingezogen sind, richtet der Stiefvater zu Hause auch so seinen Trophy Room ein, hat dann da so, also so ganz viel so Memorabilia-Kram, hat halt irgendwelche alten Trikots und so. Und dann hat er halt so einen ganz speziell, so einen handsignierten Baseball von Babe Ruth, mhm, den er dann da bedeutungsschwanger ins Regal stellt. So, und für den Jungen interessiert er sich halt nicht groß. Und jetzt sieht der Junge aber in der Nachbarschaft, gibt's da eben das titelgebende Sandlot. Und er sieht, wie halt Jungs aus der Nachbarschaft dort Baseball spielen. Allen voran Benny Rodriguez, das ist ein Junge, der bei ihm direkt gegenüber wohnt, der ihm dann auch so zuwinkt und irgendwann folgt er dem eben und sieht, dass sie da auf diesem Sandlot Baseball spielen. Und das ist eine Truppe von 8 Jungs und die spielen da und weil sie eh nicht ausreichend Leute sind, um ein ganzes Team zusammenzukriegen, können sie ja auch nicht groß gegeneinander spielen, sondern die spielen halt ein fortlaufendes Spiel. Da zählt auch niemand mit, so, sondern die schlagen nacheinander den Ball ab und dann versuchen sie Bases zu stealen und sonst was. Machen halt so ihr Baseball-Ding, aber ohne, dass da jetzt eben Großteams gegeneinander antreten. Und die versuchen halt einfach immer nur besser zu werden. Und als der kleine Scotty da dazukommt, ist er auch schwer beeindruckt, wie gut die sind. So, weil das alles ein wahnsinnig eingespielter Ablauf ist und Benny ist ganz offensichtlich so der Platzhirsch da. Der ist mit Abstand der Begabteste, ist auch eine Ecke älter als die anderen. Der ist schon 15, während die anderen halt eher noch so zwischen 10 und 13 sind. Mhm. Ja, und Benny ist ganz offensichtlich so talentiert, dass er halt auch Ambitionen hat, das beruflich zu machen. Für den gibt's auch nur Baseball im Leben. Also in jeder freien Minute spielen die da auf diesem Sandlot. Und so will Scotty eben dann auch dazugehören und will da mitspielen. Und Benny ist auch super. Also tatsächlich, das ist so ein bisschen entgegen der Klischees, die man sonst hat in solchen Filmen, dass dann eben jetzt so der Beste dann auch erstmal nichts von ihm wissen will, sondern der geht auf ihn zu und sieht auch, was das für ein kleiner, schüchterner Junge ist und dass der nicht so richtig was kann, wenn es um Baseball geht und will den aber dazu holen. Zum einen, weil er halt sieht, dass er Bock drauf hat. Zum anderen haben sie dann einen 9. Mann und endlich ein vollständiges Team. Und außerdem will er ihm das auch so ein bisschen beibringen und das tut er dann noch. Und das erzählt der Offsprecher uns eh schon am Anfang aus dem Film, aus dem Off, dass Benny derjenige war, der ihm Baseballspielen beigebracht hat. Ja, und jetzt vergehen dann so ein paar Wochen und die spielen dann immer wieder auf diesem Sandlot und Scotty wird halt auch besser und das ist jetzt langsam eine ziemlich eingeschworene Freundestruppe und er ist da, hat sich da gut integriert. Jetzt ist das große Problem, dass an dieses Sandlot ein Zaun angrenzt und hinter dem Zaun ist The Beast. Und natürlich landen dann auch hin und wieder, wenn halt einer einen Homerun schlägt, landet der halt der Ball über dem Zaun und hinten bei diesem Beast und die wissen alle, okay, der Ball ist verloren, wir können erst weiterspielen, wenn wir einen neuen Ball besorgt haben. Und Scotty ist dann halt immer so, hey Leute, was habt ihr denn? Dann wird er einmal halt so irgendwo im Centerfield aufgestellt und muss dann halt einen Ball dem hinterher rennen und rennt dann ziemlich nah an den Zaun ran und hört dann auch hinter dem Zaun halt so fiese Geräusche.
Das kommt mir wiederum super bekannt vor.
Ja, und die Jungs erzählen ihm dann eben, dass hinter diesem Zaun eben The Beast lebt, was wohl ein sehr, sehr großer Hund ist. Die haben dann auch, gibt es ein Flashback zu der Story, wie der Halter von diesem Beast, von diesem Hund, den dann eben da angekettet hat und dann, dass der irgendwelche Kinder gefressen hat und so. Und die haben halt übelste Schreckenstories über diesen Hund. Und sagen dann halt auch Scotty, hey, vergiss es, weil er so, ey Leute, ich gehe da rüber und hol den Ball, das ist überhaupt kein Ding. Und er sieht alle so, nein, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen und so, The Beast nimmt dich auseinander. Und The Beast ist übrigens, das weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, aber ist halt der titelgebende Herkules im deutschen Titel. Mhm. Ja, und jetzt ist das eben ein Riesenproblem, dass dahinter dieser Hund ist, aber es geht beim besten Willen nicht immer nur im Film um dieses Sandlot und das Spielen, sondern es geht eben auch drum, wie Scotty sich halt immer mehr da wohlfühlt in dieser neuen Nachbarschaft, wo er jetzt hingezogen ist und wie er halt mit den Freunden abhängt. Da geht's nicht nur ums Baseballspielen, sondern halt dann übernachten die auch mal in so einem Baumhaus und dann finden sie natürlich da die örtliche Rettungsschwimmerin ist halt so der Feger, den alle heiß finden und vor allem einer der Jungs ist halt maßlos in die verschossen und dann gehen sie natürlich auch mal ins Freibad und in den Pool, um halt dann auch mal dieser Rettungsschwimmerin näher zu sein und so. Und es ist halt eben irgendwie eine sehr eingeschworene Freundestruppe und dann gibt's natürlich auch ein rivalisierendes Little League Team, die finanziell viel besser aufgestellt sind, weil die Jungs, die spielen da auf ihrem Sandlot, das, was halt einfach wirklich so kaum, da gibt's kaum Gras, das ist einfach so ein unbebauter Platz, obwohl die halt spielen können und wenn dann da dieses Little League Team ankommt und sich über die lustig macht, weil die halt in einem wirklichen Stadion spielen und auch Uniformen haben und so und natürlich kommt es dann irgendwann auch zum Spiel zwischen den beiden rivalisierenden Teams. Mhm. Ja, und dann gehen sie da irgendwie auf die Kirmes und all sowas. Ne? Also sie machen halt so Jungs-Dinger und irgendwann müssen sie sich aber halt zwangsläufig mit diesem Hund auseinandersetzen. Das ist dann natürlich so ein bisschen der Höhepunkt des Films. Und das Ganze ist sehr familienfreundlich gehalten und definitiv ein Film, wo ich glaube, wenn ich den in meiner Jugend gesehen hätte, hätte ich den übelst gefeiert. Was geht schon so ein bisschen, ich meine, wir haben halt sowas wie Stand By Me und so gehabt, ne? Zu der Zeit irgendwie so Filme, wo es so um so enge Freunde geht. Mhm. Irgendwie so eine Handvoll Jungs, die halt krass zueinander hält und die halt ihre Abenteuer erleben. So, da gab es ja schon viele Filme von und hier ist das eben dieses Szenario rund um Baseball.
Ja, hast du Christmas Story ist auf jeden Fall auch so ein eingeschworener Freundesgemeinde.
Ja.
Aus Kumpels, die sich da mal getroffen haben. Ja.
Also ja, das Ganze ist echt charmant.
Ich finde es echt erstaunlich, dass ich das, weil das kommt mir alles sehr bekannt vor und ich habe gerade geguckt mal bei Letterboxd, ob ich den zufällig dann doch gesehen habe. Aber
ich habe auch, als ich das deutsche Plakat dann mal gesehen habe, was ja das Ende von so einer Baseballkeule ist, wo du die ganzen Hände dran hast und dann auch die Hundepfoten, das Ding kam mir auch mörderbekannt vor auf einmal.
Klingt präsent, ja.
Also, ich weiß auch nicht, das ist mir bestimmt irgendwann mal begegnet und so im Unterbewusstsein irgendwo hängen geblieben, aber vielleicht ich habe den garantiert noch nie gesehen.
Okay.
Also auch so, als ich das geguckt habe, da kam mir auch nichts bekannt vor oder so. Mhm. Aber es ist, auch wenn es recht generisch klingt, das ist mit sehr viel Herz gemacht und irgendwie ist das schon auch echt cool.
Okay.
Und cool. Das funktioniert so, die Chemie zwischen den Leuten funktioniert, finde ich, voll gut. Was auch ganz clever ist, der Regisseur David Mickey Evans, kein großer Name, also zu seinen größten Credits gehören dann so Filme wie Beethoven 3 und 4, so Straight-to-Video-Dinger.
Wieder Hunde-Content.
Ja. Mhm. Dann gab es auch noch irgendwann, ich glaube, ein Sequel und ein Prequel zu dem Sandlot. Also es hat sich alles so in dem Bereich abgespielt, 16 Credits eben. Und der hat das geschrieben zusammen mit Robert Gunter. auch kein großer Name. Und die Besetzung ist hier auch wirklich überschaubar. Also weil natürlich die Kinder im Fokus stehen, da ist auch aus heutiger Sicht kein großer Name dabei. Eben Tom Grier, der hier den Scotty spielt, habe ich schon erzählt. Mike Vitar spielt Benjamin Franklin Rodriguez. Ist auch geil, dass der mit zweitem Namen Franklin heißt, ja. Also Benjamin Rodriguez, eben von allen Benny genannt. Das wundert mich ein bisschen, weil das wirklich ein charismatischer Junge ist. Der hat 9 Credits gemacht, das bis 97, ne? Und der Film hier ist von 93. Mhm. Der arbeitet mittlerweile bei der Feuerwehr. Also der ist Feuerwehrmann.
Der ist jetzt Feuerwehrmann, okay. Ja.
Dann das, darf natürlich...
Das wiederum hat bei Stand By Me ganz anders verlaufen.
Ja, das wirklich anders damals, verlaufen. Ja. Aber das ist auch, der Film hat 7 Millionen gekostet. Ne? Das war wirklich kein Riesenprojekt. Und natürlich darf dann in so einer Truppe auch nicht der mehrgewichtige Typ fehlen,
ja,
den sie aber trotzdem irgendwie alle mögen. Aber der halt, ja genau, so original so ein Klößchen oder so ein Cartman, der dann auch gerne eben mal halt der Lauteste ist in der Runde und so. Dreimal darfst du raten, welche Position er beim Baseballspielen übernimmt. Finde ich, ist halt auch recht offensichtlich.
Denke auch, ja. Das ist nicht der viel rennt.
Nee, ist natürlich der Catcher. Mhm. Ja, Patrick Renner spielt den Herrn. Hamilton Porter, genannt Ham. Ha. Und dann haben wir Brandon Quinton Adams, den ich neulich hatte, weil das war Fool in People Under the Stairs. Der Junge aus dem Michael Jackson Film. Der spielt hier nämlich auch mit.
Schließt seine Filmografie langsam.
Ja. Mhm. So, die Mutter wird von Karen Allen gespielt, ist aber auch wirklich so eine kleine Rolle, dass die auch tatsächlich nur Mom heißt in den Credits und Bill eben der Stiefvater, habe ich schon gesagt, Dennis Leary. Und dann haben wir hier noch 2 sehr kleine Auftritte von James Earl Jones und Art LaFleur. Übrigens ja beide auch in Field of Dreams dabei gewesen.
Mhm. Stimmt.
Zieht sich so ein bisschen durch hier, das Baseball-Ding. Ja, und ich mochte den. Der Film hat irgendwie echt Herz und geht eine Stunde 41 und auch wenn das eben alles sehr familientauglich ist, da hätte jetzt glaube ich auch niemand von, wenn man da so ein Rated R-Ding draus macht. Also es ist halt eine Geschichte um einen kleinen Jungen und seine Freunde und wie er sich in Baseball verliebt.
Ja, nee, da musst du keinen Rated R-Stoff draus machen.
Nee, eben.
Okay.
Deswegen ist alles fein. Und aus diesen 7 Millionen sind auch über 34 geworden im Kino. Das war ziemlich sicher ein Erfolg. Mhm. Und ich kann verstehen, dass es eine Generation gibt, die diesen Film dann doch für sich halt irgendwie sehr hoch hält.
Dann ist das eben die kleinen Sträucher der 90er.
Ja, offensichtlich. Ja, schon. Mhm. Und ich glaube, jede Generation hat diese Sorte Film.
Bestimmt, ja.
Ja, aber bei mir ging der echt komplett vorüber.
Bei der Masse unserer Hörerschaft sind es wahrscheinlich die Pfefferkörner, oder wie die heißen.
Das Fragezeichen jetzt.
Nee, wie hießen denn? In Deutschland haben sie doch auch irgendwie, da gab es auch diese Fußballfilme.
Ja.
Auch so mit den Kindern?
Naja, aber es gab halt, du meinst so wilde Kerle und wilde Hühner.
Wilde Kerle, genau. Das war doch auch recht erfolgreich.
Das logisch. Ja. Also das, gerade so bei Gen Z würde ich sagen, oder näher wahrscheinlich noch eine Generation davor, halbe, wie auch immer.
Ja, schon 15 Jahre her oder so.
Ja. Die haben mit den wilden Kerlen und den wilden Hühnern natürlich, haben die da Filme gehabt, die so in die Richtung gehen, ja.
Das sind eure Sandlots, die wilden Hühner. Mhm. Okay.
So, Punkte. 7,8 auf IMDb, was ich echt gut finde. Mhm. Metascore ist bei 55 und Letterboxd vergibt eine 3,7. Und jetzt du.
Grüße an Dennis, ich tippe auf eine 7,5.
Das ist korrekt. Mensch. Guess. Es wird.
Ist ja noch nicht der letzte.
Nee, ist natürlich noch nicht der letzte.
Nee, ist noch nicht der letzte Film insofern.
Kann auch was passieren, meinst du?
Ja. Mhm. Halte ein. Mhm.
Jetzt kommen wir erstmal zu einem weiteren gemeinsamen Film. Dürfen also wieder im Vorfeld raten. Du bist dran. Guck mal, dann darfst du heute sogar einmal weniger vor mir raten. So schick.
Ich sag eine 7. Aha.
Ich habe mir für dich 6,5 notiert. Mhm. Der Film heißt The Tale of Satuichi.
Genau. Und ist für Dennis mit 2 N.
Ja.
Nicht zu verwechseln mit Dennis mit einem N. Deswegen jetzt für Dennis mit 2 N The Tale of Satuichi.
Aber falls ihr Dennis heißt, dann könnte es sein, dass ihr heute einen Film dabei habt.
So, definitiv.
Also, dass einer von euch dabei ist, ja.
Ja, die Chance ist groß. Mhm. Jetzt sollte sich aber nicht Dennis der Dritte angesprochen fühlen, weil Das ist ja der dritte Dennis im Bunde, den wir auch noch haben.
Den haben wir heute gar nicht, ne?
Den haben wir heute gar nicht. Insofern nicht, dass die ihm jetzt irgendwelche Sachen verspricht.
Noch ein, zwei andere SupporterInnen.
Ja.
Ja, aber stimmt. Dieser hier stammt von Dennis und das haben wir ja auch nur jetzt gemacht, oder? Weil wir das verbimmelt haben.
Ja, wir haben den falschen Film rezensiert und den hier, das ist der, den er eigentlich als Auftragsfilm haben wollte. Insofern gibt es jetzt nochmal den richtigen Satoichi aus dem Jahr 1962.
Ey, aber erst recht auch mit der Handlung hier. Also wir haben im Grunde den Film schon gesehen, halt einfach eine Version, die fast 30 Jahre später entstanden ist.
Das habe ich ja zu dir gesagt, das ist eigentlich mehr der Look, die Story ist,
ey, Alter.
Ja, ein blinder Masseur und Schwertkämpfer erlebt halt Abenteuer im historischen Japan.
Ja, ja, aber also gerade auch diese Eröffnungssequenz mit dem Würfeln und so, da habe ich schon gedacht, Digga, also da habe ich mich halt an das erinnert, was du gesagt hast, dass, ey, ohne Scheiß, also das ist sehr, sehr nah dran.
Eben, ja.
Ja.
Jetzt haben die ja, jetzt habe ich ja gelesen, also er hat ihn, es ist ja tatsächlich der gleiche Schauspieler, der ihn gespielt hat, auch in dem Film von 89, den wir hatten, Shintaro Katsu.
Ja, nur dass er hier nicht inszeniert hat, ne? Das
nee, der hat
den
nicht inszeniert.
Das erste Mal, dass er den gespielt hat.
Aber der hat fast 30 Jahre später in anderen, auch fälschlich rezensierten Satoichi-Filmen, hat er ihn insgesamt 24 Mal verkörpert, Alter. Und jetzt habe ich mich natürlich, nachdem ich zwei von diesen 24 Filmen gesehen habe, habe ich natürlich gefragt, ob die anderen jetzt genauso verlaufen wie der hier. Oder ob das der Zufall war, dass das ausgerechnet, dass die beiden extrem miteinander verwandt sind. Das weiß ich nicht, aber es ist, ich glaube, ich habe dir schon mal vorgewarnt, dass natürlich der Look so ein bisschen an Kurosawa-Filme von damals erinnert, dass es schwarz-weiß ist, dass so ein bisschen dieser klassische Samurai-Film ist, aber die Story, das haben wir vor zwei Monaten schon mal gesehen.
Voll.
Ja.
Aber ja, eben, der Vollständigkeit halber ist das trotzdem ganz gut, jetzt diesen hier auch geguckt zu haben, weil das ist jetzt eben der erste Teil dieser ganzen Satoichi-Reihe und du hast es schon gesagt, also allein Shintaro Katsu hat den 24 Mal gespielt und ich glaube, insgesamt gab es 26 Filme, eine Fernsehserie, ein Theaterstück.
Ja, hier Toshiro Mifune hat ja so eine Neuauflage gestartet, glaube ich, 2003.
Aber warte mal, nee, siehst du, Shintaro Katsu hat in all diesen Fassungen hat er den gespielt. Also musste er allein 26 Filme gedreht haben.
26.
Ja.
Okay.
Und dann eben auch Fernsehserie, Theaterstück.
Ach so, genau. In 24 anderen hat er ihn gespielt. Das heißt, da habe ich die zwei natürlich nicht mitgezählt, die wir jetzt schon haben.
Ach so, okay.
So war das. Genau, 26 Mal insgesamt hat er ihn verkörpert.
Nee, warte mal, du hast recht. In denen bis auf zwei. Nee, also 24. Okay.
Doch 24.
Ja, und der Typ war auch alles, Mann, Alter. Der war Sänger, Produzent, Regisseur und. Ne? Und das ist jetzt hier so ein bisschen der Anfang. Finde ich schon irgendwo spannend. Also filmhistorisch auf jeden Fall interessant.
Ja, filmhistorisch ist das interessant, aber ich habe das leise Gefühl, wenn man ein, zwei Filme aus der Reihe gesehen hat, dann kennt man das Prinzip. Also ich bin jetzt nicht sonderlich motiviert, mir alle anzugucken.
Nee, also ich habe auch jetzt keine Reihe, wo man sofort Bock hat, alles von zu sehen, ne? So, weil jetzt haben wir zwei gesehen, die so weit auseinander sind und sich trotzdem so ähneln,
eben, ja,
dass es vermuten lässt, dass da keine großen Bewegungen zwischendrin gibt. Aber es gibt ja dann irgendwie, das eine ist ja dann Satoichi trifft auf
Frankenstein.
Das den würde ich sagen. Ja, so geil, Alter. Satoichi versus Daredevil, Alter.
Ja.
Oh fuck, Daredevil wird ja voll gut passen, ist ja auch blind. Ich gerade
gar
nicht gezogen, die Referenz.
Das Blinden-Universum.
Das wäre so fett,
Satoichi,
Alter.
Satoichi und Ray.
Was war das Bild für ein Show-Off, Alter?
Satoichi, Ray und Daredevil im
Ja gut, ich glaube, die Battle-Skills von Ray sind überschaubar, also der wäre halt schnell abgefrühstückt, aber Daredevil
so
gegen Satoichi wäre krass, Alter.
Und alle gucken woanders hin, Alter, und halten die Knarren weiß ich wohin, Alter. Das wäre schon ein bisschen lustig.
Ey, warum hat das denn noch niemand gemacht, Alter? Jetzt machen die schon Multiverse ohne Ende. Warum hat bitte denn Daredevil noch nie gegen Satoichi gekämpft?
Das ist eine gute Frage, ja. Das wäre ein interessanter Kampf. Oh Mann, wie geil.
Ja, wobei, nachdem diese Filme sind ja auch wirklich alle in der Criterion Collection, ne? Oder da gibt es zumindest von vielen dieser 26 Filme, gibt es ja dann auch immer das Cover dazu, dass die entsprechend nummeriert sind und so. Und also das die scheinen filmhistorisch irgendwie wichtig zu sein.
Es ist halt auch, ich glaube, es ist offiziell die längste Filmreihe von einer Filmfigur, die vom gleichen Schauspieler verkörpert wurde. Also das ist, glaube ich, der absolute Rekord.
Die längste, was die Filmanzahl angeht oder die Dauer?
Filmanzahl mit dem gleichen Schauspieler als Hauptcharakter.
Ah, ja.
Das definitiv hält er den Rekord mit den fast 30 Filmen.
Ja, also, das kann ich mir gut vorstellen,
Also natürlich hast du so Bond-Filme und so, aber da hast du natürlich ausgetauschte Schauspieler und verschiedene Leute, die den Bond gespielt haben.
Ja.
Und die kommen, glaube ich, nicht auf 26.
Mhm.
Alright.
Ja. Soll ich erzählen, was hier geht? Das ist
ja, gerne.
Hat tatsächlich ein Remix dessen, was wir neulich hatten. Also hört da auch gerne mal rein, weil ich
kann natürlich auch nur die Folge verlinken. Das wäre natürlich auch eine Variante.
Ja, stimmt. Ja, genau, wir springen jetzt einfach direkt zur Punktevergabe.
Ja.
Nee, also es gibt ein paar feine Unterschiede, aber so wirklich ins Gewicht fallen die nicht. Also Satoichi ist eben ein blinder Masseur, recht verarmt, kommt der in so eine Kneipe und da erfahren wir, dass er sehr viel mehr ist als eben dieser blinde Masseur, sondern halt noch der krasseste Schwertkämpfer und der will sich sowieso im Verlauf des Films ein bisschen Respekt verschaffen und es steigt eben damit ein, dass er in so eine Kneipe kommt, wo die gerade so ein Würfelspiel spielen und wetten. Mhm. Es geht immer drum, mit zwei Würfeln würfeln und in dem Moment, wo der Becher auf dem Boden ist und die Würfel drunter sind, müssen die umsitzenden Leute darauf wetten, ist das jetzt ein gerader oder ein ungerader Wert. Und Satoichi macht das eben wie in einem anderen Film schon auch. Beim Würfeln fallen ihm die Würfel eben aus dem Becher raus und landen damit neben dem Becher und alle, die da mitmachen, denken sich halt so, naja, easy money. Ey, klar, wir sehen ja, auf was wir wetten. Können also nicht verlieren. Die Nummer geht aber so aus, dass Satoichi irgendwie denen allen das Geld abnimmt und dann sind sie sich nicht mehr so sicher, was diesen blinden Typ angeht und wollen den natürlich dann überfallen und ihm das Geld wegnehmen und da sehen wir dann,
dass das
mit Satoichi legt man sich besser nicht an. Wobei, das finde ich jetzt hier schon auffällig und das ist schon auch ein Kontrast zu dem anderen. Ich habe auf die Uhr geguckt, es dauert über 50 Minuten, bis der hier das erste Mal sein Schwert zieht.
Mhm.
Und das ist auf eine Filmlänge von 95 Minuten dann doch schon recht lang, finde ich.
Ja.
Naja, jedenfalls kommt er natürlich da raus und geht dann in das nächste Dorf. Und dort geht es vor allen Dingen darum, dass die Yakuza dieses Dorf kontrolliert und es da jetzt eine Rivalität gibt zu einem anderen Verein. Und das ist tatsächlich schon auch dann wieder sehr wie dem anderen.
Mhm.
Jetzt vielleicht noch mit dem kleinen Zusatz, dass hier auf der gegnerischen Seite, also Satoichi schießt sich dann natürlich einer Seite an und weil der Anführer von diesem Clan, der kennt Satoichi oder zumindest die Legende von Satoichi und weiß, was das für ein krasser Motherfucker ist und ist deswegen froh, dass die den auf ihrer Seite haben und jetzt hat die andere, also die gegnerische Seite, hat aber auch einen Samurai, der wiederum auch von Satoichi gehört hat und es deswegen sogar richtig gut findet, dass es irgendwann vielleicht dazu kommt, dass er gegen Satoichi ran muss. Das wäre für ihn halt eine sehr ehrenvolle Kiste und das ist nämlich für mich auch nochmal so ein bisschen eine Veränderung zu dem anderen. Ich finde, dieses ganze Ehrenthema spielt hier eine viel größere Rolle.
Ja, dass der gegnerische Samurai auch, dass es auch der einzige ist, der ihn letztendlich auch respektiert.
Eben,
weißt du, so, obwohl er nicht auf derselben Seite kämpft.
Das meine ich so, dieses Respektthema, das zieht sich durch den ganzen Film, geht los eben beim Würfeln und endet halt in diesem Showdown mit dem anderen Samurai.
Mhm.
Ja, das Ganze inszeniert von Kenji Mizumi, der auch hier den ersten von 6 hat er insgesamt dann gemacht, von diesen Satoichi-Filmen inszeniert hat.
Ja, Shogun Assassin ist auch von ihm. Mhm.
Ja, was ja scheinbar, was meinte Dennis, dass das ja oder irgendeiner hat uns da ja aufgeklärt, dass Shogun Assassin ist ja nur ein Zusammenschnitt von anderen Filmen.
Ja, genau.
Also
da aus dieser Cup-Reihe.
Wo es Lone Wolf and the Cup.
Lone Wolf and Cup, genau. Das sind ja viele Filme gewesen. Shogun Assassin ist ja
das ein Zusammenschnitt
aus diesem Film, Best-of.
Ja. Ach so gleich. Aus so vielen Filmen eins zusammen. Ah, okay.
Glaube auch.
Weiß ich nicht. Wie auch immer. Ja, aber der, ne, 73 Credits, der ist 1975 schon mit 54 gestorben.
Mhm.
Und der war aber eben bei den Studios, die diesen Film rausgebracht haben, unter Vertrag, das bis 71 und deswegen hat er dann eben auch noch die nächsten Filme bis zu seinem Tod inszeniert.
Mhm.
Ja. Der nächste kam ja schon im gleichen Jahr, das ist schon krass.
Ja, mieses Output.
Ja. Und nachdem wir jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, Regie und Hauptrolle von Brother Kintaro. Nee.
Doch. Kitano.
Kitano.
Takeshi Kitano.
Kitano.
Mhm.
Takeshi Kitano. Richtig. Weil der hat ja das Remake gemacht 2003 und das,
genau, und das
würde
dann
mich schon auch interessieren.
Der geht da vielleicht ein bisschen anders ran an die Thematik,
ja,
weil das ist zum Beispiel auch einer der Filme, wo Shintaro Katsu dann nicht mehr den Samurai spielt. beziehungsweise den Schwertkämpfer. Wobei das für mich auf jeden Fall auch ein kleines Manko ist, im Gegensatz zu dem, den wir gesehen haben, weil ich finde tatsächlich, dass Katsu in jungen Jahren nicht so charismatisch
Danke,
ist.
Danke, Alter.
Wie ey, in der 80er-Version.
So geil, dass du das sagst, weil ich hab's den ganzen Film über gedacht, so, Alter.
Ja.
Also er spielt auch hier das Blinde schon wieder echt gut.
Das ja.
Aber als Typ verstehe ich nicht, dass der so einen Erfolg hatte, weil ich finde den auch nicht wirklich charismatisch. Attraktiv ist er eh nicht.
Ja,
hier
ja.
Ein ähnliches Phänomen leider wie mit deinem Serienkiller, finde ich. Das hatte ich aber auch schon kritisiert bei dem Neueren, den wir gesehen haben. Mir erzählt sich beim besten Willen nicht, dass irgendeine Frau hier sagt, boah,
aber da
geil,
ist es natürlich
genau
dieser,
ihn.
Also da hat er natürlich einiges erlebt und hat diesen Legendenstatus und hat gewisse Jahre schon auf dem Buckel, weißt du?
Ja, aber
und
auch
hier
diese
ist er viel zu jung
Groupie
diese
Love
Story.
Erzählt sich mir nicht, Alter. Und hier erst recht nicht, dass der wirklich, also klar, wenn du sagst, ich brauche einen Beschützer und so, aber dieses ich lieb dich so krass wie sonst irgendwas und so, das ganze Ding erzählt sich mir nicht. Das finde ich, da verlangen sie schon relativ viel von einem. Und dann ist der doch nochmal eine Ecke ereignisloser, finde ich, als der andere.
Ja. Also lass wir hier, dass wir, weil ich weiß nicht, ob dieses Wort benutzt worden ist bei dem neuen Film. Weil mir tatsächlich ein frühen Vertreter des Yakuza-Gang-Films, weil es, die Yakuza spielt hier tatsächlich eine Rolle in diesen Banden. Und dafür ist er relativ ereignislos und langsam, Alter, finde ich auch.
Wobei ich habe hier das Gefühl, dass Yakuza einfach ein Synonym für Gangster ist. Dass das so, da heißt es halt so, die Gesetzlosen sind, ne? Dass das an, auch wenn von Yakuza-Lifestyle gesprochen wird, dass da so, dass das halt das bedeutet, dass du eben potenziell immer auch auf der Flucht bist und so und dieses halt, dieses gesetzlosen Leben.
Ja, aber es ist, glaube ich,
schon,
das hier schon
um
das ist, glaube ich, schon ein Zusammenschluss aus mehreren Gesetzlosen, die dann irgendwie eine Bande bilden. Ich glaube, so ein einzelner Taschendieb würde man nicht jetzt als Yakuza bezeichnen.
Nee, oder? Das nicht. Ja, aber hast du schon das Gefühl, dass das hier auch, also dass Yakuza auch der Name der Verbindung ist?
Wahrscheinlich ist das der Urschleim davon, würde ich schon sagen.
Okay.
Also klar spielen ja keine Schusswaffen eine Rolle, das kam alles später und da wurde es organisierter und strukturierter. Aber so sah es wahrscheinlich in den Anfängen aus.
Ja. Ja, aber eben, also wäre mal interessant zu wissen, also auch die Entwicklung der Strukturen, ne? Weil irgendwann mit den Tätowierungen und so ist ja auch
ja, klar.
Bei der Yakuza wohl mittlerweile so das Ding, ne?
Nee, da muss Marvin uns mal aufklären, vielleicht, was da genau, wie die Yakuza entstanden ist und was da die Geschichte
ist. So lustig, dass du jetzt Marvin erwähnst. Ich bin vorhin auf einen Kommentar von ihm gestoßen, von einer Uralt-Folge.
Ach so.
Wo wir auch über einen japanischen Film gesprochen haben und ich wohl eben erzählt habe, dass es mir halt schwerfällt, weil mir einfach der kulturelle Bezug fehlt. Und da Marvin uns aufgeklärt hat, dass er nämlich den kulturellen Bezug hat, weil er ja mit Animes aufgewachsen ist. Und deswegen das natürlich besser verstehen kann.
You don't like the Yabba?
Dachte so, nanu?
Erstmal.
Dachte ich auch, ja.
Fakt A, das macht ihn doch nicht zum Japaner. Und
doch.
Irgendwie kann er da das japanische Erlebnis nachvollziehen. Plus, Digga, ich bin auch mit Animes aufgewachsen.
Dann verstehe ich nicht, warum du mit dran so wenig anfangen konntest. Okay.
Ach ja.
Du tust, was ich sage, oder ich hau dir aufs Maul.
So.
Hast du den Landvogt-Sample auch?
Nee, stimmt. Was? Scheiße, den hätte ich auch sampled.
Du hast den Landvogt nicht gesampled,
so
was zur Hölle.
Feiert, Alter. Mach Platz, ich bin der Landvogt.
Platz, hier kommt der Landvogt.
Sehr schön.
Alright.
Okay, dann sehen wir das ja auch recht ähnlich,
ja,
oder
das
was?
Sehen wir wirklich ähnlich, ja.
Okay, cool. Mensch.
Ja, aber auch wieder einer der 96-Minuten-Filme, die wir heute präsentieren.
Ja.
Und
ja, auffällig. Alle recht kurz heute.
Ja. Kommen wir zu den Punkten, oder was?
Gerne. 5,2 auf IMDb. Kein Metascore für diesen Film. Aber eine Letterboxd-Bewertung, die ist bei 3,9.
Das ist ordentlich.
Und ich bin bei 6.
Bei einer 6 bist du nur. Ja, ja, du liegst natürlich goldrichtig mit deinem Tipp. 6,5 ist korrekt.
Terrific.
Verdammt.
Läuft. Ja, jetzt bist du aber wieder dran.
Jetzt habe ich gar nicht, geguckt, wie sehr das jetzt irgendwie abweicht von der 89er-Version. Weißt du noch, wie wir die bewertet haben?
Nee, das kann ich aber natürlich gerne nachgucken. Dann können wir nämlich bei der Gelegenheit auch gleich mal erwähnen, in welcher Folge wir die besprochen haben, weil das ist ja wirklich noch nicht lange her.
Ist nicht lange her, aber dann hätten wir ja so einen direkten Punktevergleich.
Ja. Der Film war ja von 89, so, und da bist du bei 7 Punkten gewesen und ich auch bei 7 Punkten. Und das Ganze hat stattgefunden in der Supporter-Episode 234.
Fanden wir besser als das große Original. Jetzt würde wahrscheinlich der eine oder andere, ich weiß, dass Raff den kennt.
Mhm.
Der hat auch
gibt's
so.
Proteste,
der auch sofort auf den Zug aufgesprungen, von wegen so, das war der Falsche, den wollte ich noch, ich wollte den anderen hören.
Nagt das so ein bisschen an deinem Ego, dass du den falschen Film ausgesucht hast?
Nee, ist fein. Da haben wir noch einen weiteren abgehakt von unserer unendlichen Watchliste, die wir unbedingt sehen wollten.
Das stimmt wohl, ja.
Ja gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Projekt. Mhm. Und ich habe ja schon erwähnt, dass ich eine Comedy im Gepäck habe. Aber pass auf.
Ja, geil.
Es ist nicht nur einfach eine Comedy.
Oh.
Wir hatten ihn heute schon thematisiert, lustigerweise.
Will Ferrell.
Will Ferrell-Content. Halte ich fest.
Ich bin dabei.
Nicht als Hauptrolle.
Ich habe Angst.
Aber schon eine seiner legendärsten Filmfiguren, wenn du mich fragst.
Oh mein Gott.
Mugatu.
Ach so, okay.
Wie, ach, okay.
Ja, ich bin.
Ach, du hast jetzt Schiss, dass ich den neuen bringe, bevor du den gesehen hast.
Nein, Quatsch. Zum einen habe ich ihn schon gesehen. Ich wäre froh, wenn du den auch schon gesehen hättest.
Sah nicht so interessant aus, um ehrlich zu sein, aber kommst du sicher noch zu.
Ja, also das ist, auf dem Papier ist das wahnsinnig generisch, da bin ich bei dir. Nein, ich bin nur gerade erleichtert, weil ich zu den Filmen keine große emotionale Bindung habe, so. Deswegen ist es fein.
Du hast zu Zoolander keine emotionale
Bindung? Lange nicht so wie zu anderen Will Ferrell-Filmen.
Da muss ich aber ein dickes Veto einlegen hier, weil...
Nein, das verstehe mich nicht falsch. Ich war natürlich, als der erste rauskam, Alter, also Blue Steel, logisch.
Warst schon Fan von Blue
ja,
Steel?
Ja, nein, okay. Ich war Riesenfan. Ich glaube, der erste wäre wahrscheinlich immer noch ein 10-Punkte-Film für mich. Aber ich habe zu dem Film und zu der Figur von Will Ferrell lange nicht so eine emotionale Bindung wie zu anderen Figuren. Ach weil so. Es ist mir halt gestern auch schon wieder aufgefallen, das ist mittlerweile wahrscheinlich wirklich so Pavlovscher Hund-Niveau. Wenn ich Will Ferrell sehe, freue ich mich. Ist völlig egal, was der Typ macht, wirklich. Ist einfach, der löst in mir mittlerweile was aus, bin ich instant gut gelaunt, wenn ich den sehe.
Sehr schön. Ja, aber wenn ich so, also wenn ich so die 3, 4, 5, keine Ahnung.
Hast du schon mal gesagt, dass das für dich zu seinen Rollen gehört?
Wenn so ich für mich die größten, geilsten Charaktere, die er je verkörpert hat, irgendwie zusammenschneide zu einer Collage, dann wäre Mugatu von Zoolander definitiv dabei, weil wie er den spielt, Alter, mit diesem Pudel und so, das ist schon großartig.
Ja, ja. Ist ja auch aus SNL entstanden, ne, die Figur.
Ach, echt, ja.
Mit diesem Mini-Telefon so, das erste Mal war bei SNL.
Das Minitelefon von Zoolander selbst, von Derek Zoolander meinst du? Ah, okay. Ja, das weiß ich, das ist Derek Zoolander. Ich wusste jetzt nicht, aber Mugatu meinst du jetzt nicht, oder? Weil das wäre mir jetzt neu, dass der auch aus Zoolander
ist. Nee, der ist nicht aus Zoolander. Den hat Will Ferrell, meine ich, da. Hat damals quasi die Zoolander-Figur gespielt, wenn ich das richtig zusammenkriege.
Ach, Will Ferrell hat die Zoolander-Figur in Saturday Night Live gespielt, okay.
Ich meine, ja.
Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre Ben Stiller selbst gewesen. Ich wurde natürlich schwer inspiriert, weil wir ja Buddy Heat hatten in der Episode mit Schlogger hier vor einem knappen Monat, wo ja Frankie Goes to Hollywood ziemlich präsent hier mit dem Relax-Video ist. Und da habe ich gesagt, eigentlich müsste nochmal irgendwie, müssen wir Zoolander demnächst wieder gucken, wo ja auch dieser Song sehr präsent ist.
Dass du meinst Buddy Heat hieß?
Nee, Buddy Double. Buddy Double. Entschuldigung, ja, okay. Ja, Buddy Double meinte ich. Und genau den meinte ich hier. War das Der Tod kommt zweimal? Auf Deutsch?
Weiß ich nicht.
Ja, jedenfalls Buddy Double. Von Jens.
Ja, diese ganz abgefahrene Musikperformance in dem Film, ja.
Richtig. Und ein bisschen Themenabend, weil ich hatte ja Regisseurin Anna Kendrick, die wir als Schauspielerin kennen. Und hier haben wir Regisseur Ben Stiller, der sich ebenfalls als Hauptrolle besetzt hat. Und auch das Drehbuch stammt von ihm. Und nicht alleine, Drake Sather und John Hamburg haben noch mitgeschrieben. Letzterer auch Autor von Meine Braut, ihr Vater und ich. Und dann kam Polly, ist auch noch von ihm.
Mhm.
Also hat schon mal mit Ben Stiller kollaboriert. Und wie lange ist es her, dass du Zoolander das letzte Mal gesehen hast?
Boah, ewig.
Ewig.
Ja, ja. Locker 20 Jahre.
Alter, 20 Jahre ist das her, das ist ja krass. Also super absurde Story schon wieder, weil...
Jawohl, ne, 15 vielleicht. Ja.
Gut.
Sorry. Ja, entschuldige, weil ich habe den früher auch wirklich oft gesehen. Ist der
20
ne?
oder 15
Jahre? Nein, aber weil ich hab den öfter gesehen.
Okay. Also die absurde Story fängt so an, die einflussreichsten Designer der Welt machen sich Sorgen um die Zukunft, weil der neue Präsident von Malaysia nämlich Kinderarbeit verbieten will. Und das würde die komplette Modebranche lahmlegen und du hast halt irgendwie so eine schummrige Zusammenkunft aus Designern, wo offensichtlich einer ein Lagerfeld einern soll und du hast so ein Stella McCartney-Lookalike und so. Und du hast Mugatu gespielt und Will Ferrell zwischendrin und die überlegen sich, was man dagegen tun kann und die sagen, ein Attentat muss her. Und die überlegen, welches Model die einsparen können, weil Models haben natürlich den Vorteil, dass die überall reingelassen werden, dass die als Stars sind, weißt du, dass die im Zentrum stehen und trotzdem halt nicht die hellsten sind. Mhm. Und dann überlegen die, die brauchen einen Assassin, der per Gehirnwäsche dann irgendwie dem eingetrichtert wird, den Präsidenten zu killen und auch im Matrix-Style dann so ein paar Skills anzulernen, so geistig. Mhm. Und wer ist blöd genug? Und dann nennt einer irgendwie Fabio, weißt du, dieser Typ von den Chippendales, ja. Der halt allgemein als nicht besonders hell geht. Und dann sagt einer, nee, der würde, ach so, Mugatu sagt selbst, nee, der würde da auf jeden Fall dahinter steigen hinter dem Plan, das ist nicht Fabio. Und so. Und dann sagen, es muss einer sein, der ist zu clever, das muss einer sein, der noch dümmer ist. Und Vorhang auf, Auftritt, Derek Zoolander, gespielt von Ben Stiller selbst. Und der verliert nach 3 triumphalen Model of the Year Jahren, wo er dann den Titel geholt hat, verliert er im 4. Jahr gegen seinen Erzfeind, nämlich den Hotshot Hansel, gespielt von Owen Wilson.
Auch sehr geil.
Auch ein geiler Moment, weil er in seinem Wahn natürlich davon ausgeht, dass er gewonnen hat und so und gar nicht hört, dass Hansel ausgerufen wurde als Sieger und dann auf die Bühne geht und seine Dankesrede hält und sagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich im 4. Mal und alle sind super peinlich berührt und du hast im Publikum schon mega Prominente, die sich da irgendwie beschämt wegdrehen und so. Und und was hilft natürlich gegen, das stürzt sie natürlich in so eine komplette Existenzkrise. Und was hilft gegen eine Existenzkrise? Natürlich Frappuccino, Orange Frappuccino. Und mit seinen WG-Kumpels geht er dann am nächsten Tag Orange Frappuccino holen, um die Laune ein bisschen aufzumuntern, fahren lustig mit einem Auto durch die Gegend, tanken das Auto dann voll.
Das Ding an der Tankstelle das ist so groß, Alter.
Zu Wake Me Up Before You Go Go, Jungs, von Wham, wo die dann irgendwie in Zeitlupe lustige Spiele machen mit dem Wasser, womit die irgendwie die Scheibe wischen. Und dann einer dieses Spiel noch erweitert, indem er irgendwie einfach mit dem sich lustig mit Benzin übergießt und
großartig.
Der einzige Grund, warum Derek Zoolander da nicht in diesem Szenario mit involviert ist, ist, weil er gerade sieht, wie einer irgendwie eine Zeitung wegwirft, wo er auf der Titelseite ist, von wegen so ehemaliges Model, macht sich zum Löffel und rennt halt läuft zu diesem Papierkorb, um sich diese Zeitung anzugucken und dann dreht er sich um und sieht, dass seine Kumpels da immer noch weiterspielen und der eine zündet sich in diesem Szenario mit dem Benzin, zündet er sich eine Zigarette an und es fliegt halt alles in die Luft und alle sterben.
So eine großartige Szene, Alter. Das ist
mega, Mann.
Also, wenn es um Ben Stiller geht, dann wäre Zoolander definitiv in den Top 3 seiner Figuren.
Ja, ist er auch. Also, er spielt ihn schon großartig.
Bei Will Ferrell gibt es halt schon noch eine Menge andere.
Ja, gut, stimmt schon. Aber trotzdem finde ich, Mugatu ist schon legendär mit diesem Pudel und so, wie er ihn spielt. So dieses aufgedüdelt und allein schon die Optik ist schon krass. Ja, und ich habe ja gesagt, dass Derek Zoolander dann so ein bisschen in so eine Existenzkrise fällt. Der fährt dann zu seinem Vater und zu seinem Bruder in die Kohlemine zurück, wo die ursprünglich dann irgendwie aufgewachsen sind.
Das ist so eine geil bescheuerte Backstory, ey.
Ja, und dann steht er irgendwie vor seinen Brüdern und so und will dann dieser Kohlemine. Und nach dem ersten Abend sitzen die schon in der Kneipe und so weiter. Und er sagt so, ich glaube, ich habe eine Staublunge. Und der Vater sagt so, du warst am ersten Tag, du bist heute den ersten Tag in dieser Mine drin, du kannst keine Staublunge haben.
Ah, wer war denn der Vater nochmal? War das nicht auch?
Der Vater war John Voight.
Ach, genau.
Ja. Und dann läuft ja diese
unser neuer Qualitätsbotschafter in Hollywood, ey.
Ja, genau. John Voight ist der Qualitätsbotschafter. Auch einer von den Trump-Supportern. Mhm. Und dann sitzen die in dieser Bar, so, weißt du, diese er und seine eher dumpfen Brüder, wo einer von denen übrigens von Vince Vaughn gespielt wird. Mhm. In einem Cameo. Der sagt gar nichts. Er ist einfach nur einer von den dummen Brüdern, die irgendwie daneben sitzen und den Vater dann trösten. So, nachdem nämlich diese Werbung mit dieser Meerjungfrau läuft, wo Ben Stiller natürlich diese Meerjungfrau spielt. Und der Vater sagt so, ey, zum Glück ist deine Mutter schon tot und so weiter und dass sie dich nicht erleben muss, wie du hier als Mermaid hier im Fernsehen Werbung machst für irgendeine Scheiße. Mhm. Und Ben Stiller steht halt auf und sagt nur so, Merman. Ach, nicht Mermaid, Merman und so. Und schreit dann und hustet dann so noch so und läuft dann raus in die Nacht und bemitleidet sich selbst. Das ist großartig. Ja, das ist einfach großartig. Dann gibt es noch eine Reporterin, die begleitet so ein bisschen die Fehde zwischen Zoolander und Hansel, die dann fortgesetzt wird und ist auch bald der Verschwörung auf der Schliche, weil Mugatus großer Plan ist, er engagiert nämlich Derek Zoolander für eine Mondschau und das ist ja der große dunkle Fleck in der krassen Modelkarriere von Derek Zoolander, dass Mugatu ihn noch nie gebucht hat. Das ist einer der größten weltbekannten Designer, die ihn halt noch nie gebucht haben. Und jetzt ist er endlich soweit. Und Mugatu will ihn haben in der Phase, wo er sowieso schon am Boden liegt. Insofern springt er da natürlich auf. Das Geile ist, dass die Modenschau so mit so obdachlosen Looks inspiriert ist. Also, wo sich Mugatu halt so an Obdachlosen orientiert, gesagt hat, die gehören halt zu unserem Stadtbild und so. Und genau daran hat sich unsere Mode orientiert, mit irgendwelchen Mülltüten und irgendwelchen alten Klamotten und so. Und der Stargast dieser geplanten Modenschau ist der malaysische Präsident. Und das ist nämlich die Location, wo er gekillt wird. Mhm. Und vorher wird Zuländer halt unter der Fassade, dass er irgendwie so ein Day-Spa besucht, wird halt eine Gehirnwäsche vollzogen. Und in dem Moment, wenn der DJ halt Frankie Goes to Hollywood mit Relax auflegt, löst das bei ihm nämlich den Trigger aus, dass er auf den Präsidenten zustürmt und den dann killt.
Ja.
Und dann hat auch nicht nur das Problem, dann wird die Kinderarbeit fortgesetzt und alle Star-Designer sind glücklich.
Mhm.
Das ist die Story. Und die ist, Alter, ist die gespickt mit krass namhaften Leuten, die hier irgendwie sich ihre Fresse in die Kamera halten. Mhm. Weil natürlich also Ben Stiller, Owen Wilson habe ich schon erwähnt, Christine Taylor spielt die Reporterin, Will Ferrell habe ich erwähnt. Dann haben wir noch Mila Jovovich. Wir haben David Duchovny, John Voight als Vater. Was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, es ist der erste amerikanische Film von Alexander Skarsgård, der tatsächlich einen von den Models aus seiner WG spielt.
Ach.
Das habe ich natürlich mittlerweile gedacht.
Alter, ja, okay, krass. Ja.
Das ist Alexander Skarsgård, Alter. Habe ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und damals kannte ich ihn natürlich nicht. Und etliche Cameos, die sich hier...
Ja, das Beste natürlich hier als Judge von diesem Walk-Off oder was die
machen. Das ist legendär. Weil etliche Cameos, die sich selbst spielen, du hast natürlich Victoria Beckham, du hast Fred Durst, du hast Lenny Kravitz, die siehst du auf der Bühne oder im Publikum. Dann hast du natürlich so Leute aus der Modelbranche wie Tom Ford, Cuba Gooding Jr., Donald Trump ist hier zu sehen, Stephen Dorff. Und dann der von ihr erwähnte, es gibt so ein Model-Off, also kein Dance-Off, sondern so ein Model-Battle zwischen Hansel und... wo die dann spontan in so eine Fabrik ziehen und dann müssen die sich halt gegenseitig irgendwie so die Moves halt abgucken und das Ganze erweitern. Und dann sagen sie, okay, wer will hier die Jury machen, wer will den Schiri machen? Und dann siehst du, kommt David Bowie halt auf die Bühne und du siehst unten so David Bowie und dann kommt ganz kurz dieses Let's Dance Sample, dieses Let's Dance und sowas, voll geil. Und er ist dann der Schiri über diesen Standoff-Models und so, ist schon ganz witzig. Winona Ryder sehen wir noch in einer Stelle und so. Und also viele Namen, viele spielen sich selbst, viele spielen halt irgendwelche Charaktere in dem Film. Das ist schon ein krasser Schaulauf, wie sich für so einen Film, der die Modelbranche halt behandelt, auch gehört. Und besonders interessant fand ich bei der Recherche, dass das tatsächlich einer von Terrence Malicks Lieblingsfilmen ist. Ohne Scheiß, der liebt Zuländer.
Das ist sehr sympathisch, Alter.
Der liebt Zuländer ohne Ende, Alter.
Sehr geil. Aber wie ist das jetzt, wenn man den so, also ich meine, der ist ja von Anfang 2000er irgendwann.
Ja.
Wie ist das alles gut gealtert?
Das hat schon so ein bisschen einen Touch von den 90ern, End-90ern, beziehungsweise Anfang 2000er. Aber
ich meine jetzt nur inhaltlich, was so Witze angeht.
Nee, da ist schon eine Menge auf jeden Fall nicht mehr ganz so korrekt, wie es sein sollte. Ich meine, es gibt eine Szene, ich halte ja diesen Film, also ich hätte jetzt ungesehen, weil bei mir ist auch eine Weile her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich habe ja gedacht, dass das einer der Filme ist, die halt ohne Furz- und Peniswitze daherkommen oder ohne primitiven Humor und trotzdem halt eine geile Comedy sind. Aber ich habe tatsächlich...
Also gerade bei dieser Battle, bei dem Battle-Ding geht's ja dann schon auch um einen entscheidenden Move, da erinnere ich mich dran.
Ja gut, aber das ist ja was anderes.
Na,
aber es gibt zwei Momente, die du wahrscheinlich vergessen hast. Der eine Moment ist der mit der Massage, wo er natürlich eine Erektion hat, weißt du, und die Erektion weicht ihn dann immer aus, während die Masseuse versucht mit ihm, das ist natürlich schon so ein bisschen so der Humor, den ich nicht so feiere. Aber es gibt einen Moment, und den fand ich unheimlich lustig, weil einen, den ich hier nicht erwähnt habe, ist nämlich Jerry Stiller, der hier mitspielt. Und er spielt ja den Kopf dieser Modeagentur.
Ach, oh Gott.
Weißt du, mit Sonnenbrille und so weiter.
Ja, okay,
und hier Trainingsanzug aufgeknöpft mit Brusthaaren und so. Und es gibt einen Moment, wo er diese Modelagentur, wo er diesen Flur langläuft und du siehst ja öfter im Film, dass die dann der Sekretärin oder irgendeiner Maus, die gerade vorbeiläuft, irgendwie auf den Arsch klatschen. Und er klatscht ja aber nicht auf den Arsch, sondern macht halt so einen Move wie bei einer Bowlingkugel. Dass er sich so umdreht und dann mit der Hand so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so mit Daumen und Mittelfinger irgendwie gar kurz mal reingreift. Und ich dachte so, Alter, was hat, ich konnte nicht mehr. Das war so, aber so ein Vorbeigehen, weißt du, ich dachte so, Alter, was? Und dann hast du dieses Close-Up auf den Arsch mit dem Bowling-Kugel-Move, Alter. Was hat der gemacht, Alter? Und sie nur so, Larry, weißt du, so von wegen so, ich weiß nicht, wie er da heißt, aber so von wegen so, hey, du Schlingel, so, weißt du, irgendwie so hat sie reagiert. Unfassbar witzig, ja.
Okay.
Ja, und was wirklich schlecht gelaufen ist für Zuländer, ist das Timing, weil, also wir haben 9/11 2001 gehabt und der blieb bei einem Budget von 28 Millionen, hat er gerade mal 60 Millionen eingespielt, weil die 9-11-Nachrichten, dass da Flugzeuge ins World Trade Center geknallt sind, die unterbrachen tatsächlich so die Werbespots für den Film, als sie damals angefangen haben, so die Promomaschine anzurühren.
Oh.
Und danach hatten die Leute natürlich wenig Bock ins Kino zu gehen, sich da so eine Ben Stiller-Comedy anzugucken.
Okay.
Also,
Doof.
Der ist natürlich schlecht getimt, dass der damals nach 9-11 irgendwie ins Kino gebracht worden ist. Insofern war der nicht so erfolgreich, wie er hätte wahrscheinlich sein können, wenn es jetzt nicht diesen...
Krass, in meiner Erinnerung war der davor, ne?
Ja, ja. Nee. War abgefahren. Schon dann direkt 2001. Und zwar, ich habe ja gesagt, also die ersten Spots für den Film, die wurden dann unterbrochen von den Nachrichten. Hm. Natürlich auch nicht so geil.
Das hat sich dann logischerweise ausgewirkt, ja.
Ja. Okay. Ja, und dieser Blue Steel Look und seine Moves, die er da hat, also Ben Stiller ist schon hier, gibt schon hier eine grandiose Performance ab.
Mhm.
Ich mag auch die Tagline. 3% Body Fat, 1% Brain Activity ist die Tagline von Zoolander.
Das ist okay. Das ist sehr schön.
Ja. Die ist schon auch ein Hit.
Ich muss dann auch mal wieder gucken.
Ey, der geht nicht mal 90 Minuten, Alter. Inklusive Nachspann. Hier mal wieder so ein Ding. Also der ist wirklich kurz und kurzweilig und völlig absurd und nimmt diese Modebranche eigentlich genauso aufs Korn, wie sie sollte. So. Ist auch geil, dass David Duchovny halt so als Fox Mulder himself wurde halt so ein bisschen als Verschwörungstyp, weißt du, besetzt, der halt irgendwie diese ganze Geschichte aufdeckt und wo natürlich alle erstmal sagen, so, Alter, was erzählst du da für wirre Story? So, hängst auf dem Friedhof rum und erzählst diese wirre Story. Und auch sein Background ist schon ziemlich geil. Also mit dieser, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dass er so eine diese Schutzhülle um die Hand hatte und so. Und wer er ist letztendlich so vergangen.
Okay, ja, da war was.
Da war was, ja. Also es sind so alles Momente, der ist schon intelligent geschrieben und ist eine coole Comedy. Ich mag diese Ben Stiller-Comedies, also auch meine Braut, ihr Vater und ich. Und dann kam Polly, hatte ich hier schon rezensiert.
Ja, da bin ich auch voll bei dir.
Die sind schon alle unfassbar witzig. Ja. Und Zoolander reiht sich da bestens ein, der ist wirklich geil.
Ich konnte ja sogar diesem Film was abgewinnen, wo der mit so einer Lady zusammen ist und dann heiraten die sofort. Und merken dann halt in den Flitterwochen, dass das ein grober Fehler war.
Wo sie halt wild durchs Radio schaltet und die ganze Zeit mitsingt bei jedem Song,
genau.
Der läuft.
Und dann
und
beim
so
Sex plötzlich so.
Ja, ja, ja.
Fuck me like so und so. Und er halt.
Melanie Ackerman war das, glaube ich, aus Watchmen, die Frau gespielt hat. Ja, nach 7 Tagen ausgeflittert, die ist ja, glaube ich, auf Deutsch.
Ach du Scheiße.
Ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißt.
Okay. Kriege ich auch nicht mehr zusammen, aber selbst dem konnte ich irgendwie was abgewinnen. Aber für mich ist natürlich so.
Ja, ja.
Tropic Thunder ist natürlich.
Ja, klar.
Ganz weit oben.
Also der hat schon auch in seiner Vita, der schon eine richtig krasse Comedies, muss man ihm lassen. Verrückt nach Mary und so sind natürlich unantastbare Filme. Also die sind schon geil. Ja, und auch Zoolander reiht sich da bestens ein. Ich habe ja über den zweiten schon mal geredet, da war es eine Erstsichtung, aber der erste ist schon noch eine andere Liga. Ja. Kommt bei den Punkten leider nicht so gut weg. Hat bei IMDb eine 6,5, Metascore 61, also ist so im Mittelfeld.
Echt nur eine 6,5 auf IMDb?
Okay, und krass. Letterboxd auch nur 3,4.
Okay. Boah, Alter, das wird schwierig. Ja, das hat ja schon auch wieder mal das Potenzial, ganz oben zu sein. Wie oft würdest du sagen, hast du den jetzt gesehen?
3-mal. Dritte Mal, vielleicht 4 maximal, irgendwie sowas.
Ja, weil ich denke halt gerade noch so, weil dann kam Polly. Hast du damals ja schon auch angepriesen als so eine deiner Liebsten und
und dann kam der große Aufschrei, als ich nicht bei einer 10 war. Ja, ich erinnere mich
an. Ja, ja. Aber trotzdem, ich sag trotzdem 10 hier.
Das ist eine 10, ja.
Das ist eine 10?
Ja, das ist eine 10.
Glück, okay, geil. Ich frage nicht weiter nach. Ist ja auch vollkommen legitim, weil ich meinte ja eben.
Ich liebe und dann kam Polly, aber Zoolander war für mich schon noch eine andere Liga. Also der ist schon noch, der steht noch drüber.
Okay.
Ich habe hier Tränen gelacht, Mann, an vielen Momenten. Das ist so. Und selbst wenn du nicht Tränen lachst, ist es halt so absurd, er kämpft ja dann gegen den DJ, den ich gar nicht erwähnt habe, der übrigens gespielt von Justin Theroux, also ein weiterer großer Name, der diesen Rasta-DJ spielt mit dem goldenen Zahn und so.
Der ja dann mit ihm Tropic Thunder geschrieben hat.
Stimmt, ja. Mhm. Und Hansel stellt ihn ja dann irgendwie, dass er diese Platte ablegt und dann ziehen die den Fader mal rüber, so, weißt du? Der eine zieht den Fader rüber, da läuft ein Rocket von Herbie Hancock. Und der DJ zieht dann wieder, kloppt sich mit ihm so, aber die machen erstmal so ein Dance-Off, weißt du? Und tanzen erstmal so gegeneinander und dann fangen die an, sich so irgendwie halbherzig zu prügeln. Und einer von den beiden zieht dann immer den Crossfader rüber. Und wenn der Crossfader dann irgendwie bei Relax ist, dann ist Ben Stiller wieder auf seiner Mission und stürmt auf den Präsidenten zu.
Ach
dann
so, zieht er wieder klar, rüber weil zu er Rocket. Den Song hören muss.
Genau, ja. Und er unterbricht dann wieder diesen, diese Mordlust und so. Das ist
so, ein Schrott,
so abgefahren, Alter. Aber gleichzeitig auch unfassbar witzig.
Okay.
Ja.
Ach ja, ich hätte schon Bock, den mal wieder zu gucken.
Ja, muss man machen. Ich weiß nicht, ob der so hoch in der Gunst ist bei den anderen Leuten, die ihn gesehen haben. Ich glaube nicht, weil wenn ich...
Wenn
ich jetzt wahrscheinlich bei Letterboxd gucken würde.
Ach so, was da so unsere
kann ich mir Bubble vorstellen, angeht. Ja, kann ich mir vorstellen, dass ich bei der Bubble, dass ich der Einzige bin, der dem 5 Sterne gibt. Also ich glaube nicht, dass da...
Ja, ich habe hier nur Hoffi und Dietz, die sind bei 3 jeweils. Autsch.
Die sind beide bei 3, ja. Das wird ihm nicht gerecht.
Ja, das ist schon ein bisschen... Aber gut, das ist, mit dem Humor ist das ja so eine Sache.
Ja, hier ist einer, sehe ich zum... Ach, hier Jan. Siehst du, Jan, unser Kumpel Jan von der ersten Rezension, zumindest bei 4 Sternen.
Mhm.
Jens ist bei 4 Sternen. Okay. Seba ist bei 4 Sternen. Okay, da sind ein paar. Mit den 4 Sternen kann man noch mit leben hier.
Okay.
Alright. Aber auch ein paar 1 Sterne, die offensichtlich keinen Humor haben da draußen.
1 Stern, wirklich?
Ja.
Ach komm.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Das ist ja halt doch einfach blöd gehatet.
Stefan Mertens, 4 Sterne. Grüße. Geht doch.
Geht doch.
Hakan bewertet den das gar nicht, aber wahrscheinlich wäre es eine 3,5.
Ja, im Zweifel eine 3,5 bei Hackern.
Otto Römisch, keine Bewertung, aber ein Herz.
Ja, das geht auch noch.
Marvin, 2,5, was zur Hölle. Oh, Dennis, 4 Sterne. Sehr gut. Ja, geht doch hier.
Nice.
Ein paar mögen Suländer, bin ich doch froh. Bin ich nicht ganz allein auf weiter Flur. Aber wahrscheinlich der Einzige, der den 5 Sterne gibt. Aber für mich ist der rund. Das ist eine geile Komödie.
Ja, kann ich verstehen.
Alright, was hast du noch? Ein weiteres Los. Ja, von mir, sorry. Von mir heute keine Lose aus meinem Portfolio. Von mir heute nur selbstgewählte Projekte. Aber nächste Episode wieder.
Ja, jetzt kommt noch ein Los. Also das war es jetzt eins der 10 gezogenen. Das hat Andi beigesteuert im Dezember 23. Und ich bin wahrscheinlich Mörder late to the party, weil gefühlt hat den in meinem Umfeld schon jeder gesehen. Du bestimmt auch. Aus dem Jahr 22, Sisu.
Ja.
Hast du gesehen?
Habe ich gesehen. Siehste,
dachte ich mir doch.
Naja, ich habe ihn nach der Ziehung gesehen, also drücken wir es mal so aus. Ich habe ihn schon in Vorbereitung gesehen, dass du den hier irgendwann bringst.
Ah, okay, vorher kanntest du den noch gar nicht. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das war so ein Ding, das du nach Erscheinung gesehen hast.
Nee, ich hatte ihn auf meiner Watchliste und dachte dann, gut, dann gucke ich den, bevor du den hier irgendwie rezensierst, dann habe ich schon mal the whole picture. Aber unter anderem, warum dieser Film, glaube ich, recht populär war, ist auf irgendeinem Fantasy-Filmfest, glaube ich, wurde der gezeigt, bei Fantasy-Filmfest Nights oder so. Und
das deswegen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und deswegen haben die eine Menge gesehen.
Ey, das ist auch die Sorte Film, wenn der beim Fantasy-Filmfest gelaufen wäre, hätte ich das übertrieben gefeiert, weil das schon, der macht sehr viel von Dingen, die mich Mörder unterhalten.
Mhm.
Das ist eigentlich auf dem Papier eine Action-Comedy, aber in einem Stil, wie ich das schon sehr mag.
Bin gespannt.
Ja. Das ist hier definitiv Rated R, geht aber auch nur 91 Minuten. Das zieht sich heute wirklich durch. Mhm. Hat noch keinen 2-Stunden-Film, ne?
Nee. Kommt auch keiner mehr.
Verrückt. Mensch.
Okay. Der nächste geht auch nicht mal 90 Minuten.
So, Regisseur, weil das finde ich hier, das ist schon wieder recht lustig. Das weiß man wahrscheinlich nicht, wenn man den Film einfach nur guckt, aber das ist das Schöne an der Recherche. Das ist voll das Familienprojekt gewesen, Alter. Weil der Regisseur ist Finnländer. Jalmari Helander heißt der Herr. Der hat 15 Credits, hat 2010 einen Film gemacht, den ich mir auch noch angucken möchte, nachdem ich den jetzt hier gesehen habe. Der heißt Rare Exports.
Ah, schon gehört von, ne?
Hast du auch schon von gehört, ne? Damit hat er in Locarno den Preis gewonnen. Hat 2014, also damit natürlich entsprechend Aufmerksamkeit bekommen, hat 2014 dann einen Hollywood-Film gemacht. So zumindest in die Richtung, wahrscheinlich schon auch immer noch independent, aber von dem hat man mitbekommen, Big Win mit Samuel L. Jackson. Das war 2014, Ray Stevenson war noch dabei. Ja. Und dann hatte er eigentlich schon den nächsten Film geplant. Das sollte so eine Sci-Fi-Comedy werden namens Jerry and Miss Universe. Das sollte in Kanada gedreht werden. Das war so das Folgeprojekt nach Big Win. Dann kam aber die Pandemie. Und es musste umgedacht werden und so hat er dann relativ schnell Sisu geschrieben. Das war Herbst 21. War klar, wir machen das mit einem kleinen Budget und vor allem natürlich dann unter Covid-Bedingungen halt auch mit einer sehr kleinen Crew. deswegen hast du hier halt ganz viele Set-Pieces, wo du einfach irgendwie eine Person im Bild hast oder dann mal so eine Handvoll Leute. Aber die Interaktion so zwischen den Leuten ist halt wahnsinnig eingeschränkt. Und das hat natürlich dem ganzen Corona-Konzept, was du beim Dreh halt fahren musst, ist natürlich sehr in die Karten gespielt. Ne? Also was so Tests angeht und so, wenn du halt, wenn es halt wenig bis gar keinen Kontakt gibt, dann kannst du das natürlich alles ein bisschen anders aufziehen und das kannst du eben mit einer sehr, sehr kleinen Crew drehen, wenn du das Ding so aufziehst wie hier. Die Handlung sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir sind im Jahr 1944 und Krieg nähert sich dem Ende und als jetzt die Sowjetunion und Finnland den Moskauer Vertrag unterzeichnet haben, wurde die Verantwortung, die restlichen Deutschen aus Finnland zu vertreiben, mal kurz an die Finnen übergeben. Mhm. Hieß es einfach so, müsst ihr euch leider selber drum kümmern. Und die deutschen Truppen, die dann noch verblieben sind in Finnland, die haben mit einer Scorched Earth-Taktik reagiert. Also die haben versucht, nach Norwegen abzuhauen und haben auf dem Weg dahin einfach nur Zerstörung hinterlassen. Haben im Zuge dessen natürlich auch dann ein paar Frauen, junge Frauen eingesteckt, weil Vergewaltigung und so, das ganze Kriegsgedöns. Das ist aber alles nur das Setting für unsere eigentliche Hauptfigur, weil es geht jetzt hier im Schwerpunkt um einen ehemaligen Soldaten, weil der hat beschlossen, er möchte nichts mehr mit dem Krieg zu tun haben. Der Herr heißt Atami Korpi und macht jetzt alleine sein Ding. Sucht da im Norden von Finnland an einem Fluss nach Gold, stößt dann auch auf eine Goldader, gräbt die aus, ist dann mit diesem Gold unterwegs auf dem Weg zurück in sein Dorf, was aber eben jetzt die Deutschen schon platt gemacht haben. So, dieser Film ist in 6 Kapitel unterteilt und eben im 1. Kapitel sehen wir halt, wie er das Gold ausgräbt, im 2. geht es dann so einen Weg lang, dann kommt so ein Minenfeld und dann, er trifft dann eben auf so ein deutsches Bataillon und die kriegen mit, dass er Gold transportiert und wollen das für sich holen, weil jetzt eben klar ist, aufgrund der Situation weltweit, so die Nazis haben verloren und die, die übrig bleiben, die haben tendenziell nicht so gute Karten, nicht verurteilt zu werden. Und also denkt sich jetzt hier der Anführer von diesem deutschen Trupp, ich krall mir das Gold für mich und meinen Trupp und dann können wir uns eben nach Norwegen absetzen und sind fein raus. Das mal der Plan. Ja, und dann stellen die Atami und das Schöne ist, dass an dem Typ aber so ein Mythos dranhängt, so eine Sage. Und das wissen auch die jungen Frauen, die hier von den Nazis mitgenommen wurden. Also der Typ, der hat ein Image, das ihm gut vorauseilt, weil alle haben Angst vor ihm. Weil klar ist, so der Typ hat im Krieg auch sein Ding alleine gemacht, weil kein Militär den irgendwie unter Kontrolle bekommen hat und der sich einfach von niemandem was sagen lässt, der dann aber im Alleingang so als One-Man-Army wohl irgendwie über 300 Russen platt gemacht hat.
Ja, einen höheren Bodycount als der Dating-Game-Killer.
Und demzufolge hängt diese Geschichte an ihm dran und die Leute haben also entsprechend Angst vor ihm. Und er ist auch ein harter Knochen. Also als er dann das erste Mal auf die Nazis trifft, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ist auch schön, wie sich das so langsam steigert. Der Film leitet ein mit der Erklärung der Bedeutung des Wortes Sisu. Das ist ein finnisches Wort, was irgendwie so für so eine krasse Entschlossenheit steht. Tapferkeit, Widerstandsfähigkeit, Zähigkeit, das ganze Ding so, dass du halt, ich glaube, sie beschreiben es irgendwie mit diesem White-Knuckle-Ding, ne, dass die Wut so, die Rage so ansteigt, dass halt irgendwie bei der Faust so die Knuckles weiß werden und dann, wenn du gar nichts mehr zu verlieren hast, so, dann regiert Sisu. Ansonsten fällt das Wort im Film nicht, sondern er hat noch so einen anderen Spitznamen irgendwie, den kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen, aber die Leute wissen halt von ihm und dass der halt nicht tot zu kriegen ist. So, der hätte eigentlich schon x-mal sterben müssen und so ist das dann schon auch im Film über die Kapitel hinweg, gibt es diverse Situationen, wo man sagen könnte, eigentlich überlebt das niemand, aber unser Held Atami kommt da immer heil raus. Sonst hätten wir ja auch keinen Film mehr. Also deswegen vielleicht auch der deutsche Titel Sisu, Rache ist süß, wobei ich das finde, dass das thematisch eigentlich dem Ding nicht gerecht wird. weil das ist hier halt einfach relativ blutig inszenierte Action, aber jetzt auch nicht Action am laufenden Band, sondern es ist eben so, bahnt sich spannend so ein bisschen an, dass diese Nazis ihm halt immer mehr näher auf die Pelle rücken und es natürlich darum geht, wie er sich überhaupt zur Wehr setzen kann und wie er da rauskommt. Und das finde ich hochgradig unterhaltsam. Mhm. Weil ich finde das Pacing super, also man nähert sich da halt langsam an, die machen da so ein, diese Welt auf und dann geht's schon auch relativ bald zur Sache und ich finde es cool, dass die auch mit diesem Minenfeld, wo die einsteigen, geht's ja, sagen wir mal, auch langsam los. Ne? Also die steigern sich ja da rein und das ist, obwohl das noch nicht jetzt mörderblutig ist, wobei...
Also eine meiner Lieblingsfilm-Szenen ist auf jeden Fall, wo dem einen einfach die Mine an den Kopf wirft.
Ja, Mann, wie geil ist das denn, so Alter? Ein geiler Move. Ja. Auf jeden Fall. Also da gibt es auch wirklich geile Shots. Und das ist jetzt vielleicht noch nicht, also auch wenn da eine Menge Blut fließt, hier werden jetzt nicht, hier gibt es keine Interaktion, wo man sagt, jetzt hier, er macht jetzt, mäht jetzt hier reihenweise Leute um, ne? Sondern das...
Na, das ist schon explizit,
ja. Ja, natürlich ist es explizit, aber das finde ich in dem Kapitel dominiert, ach so, du meinst jetzt dominiert Kapitel, ja. Noch die... Die Spannung, weißt du?
Ja,
in diesem Minenfeld-Ding geht's eher um diese, weil ja auch ganz viel im Nebel ist und dann müssen die sich langsam vorwärts bewegen über dieses Minenfeld und ich finde, da ist die Spannung größer als jetzt das Gemetzel. Hm. Was ich meine?
Ja,
und das steigert sich dann aber sukzessive und das finde ich sehr schön gemacht. Und das vor allem eben unter diesen Bedingungen mit dem Budget und so, finde ich, haben die schon eine Menge rausgeholt. Also ich glaube, handlungsmäßig muss ich nicht weiter erzählen. Natürlich geht es eben darum, dann dieser One-Man-Army dabei zu gucken, wie er irgendwie aus der Nummer rauskommt. Mhm. Und jetzt zurück zu dem, was ich anfangs gesagt habe, dass das hier ein riesen Familienunternehmen war. Weil Atami Korpi wird von Jorma Tomela gespielt. Das ist der Schwager des Regisseurs. Also der Regisseur hat einen Bruder und eine Schwester. Mit dem Bruder... Der Bruder hat auch in all seinen Produktionen irgendeine Funktion. Also entweder hat er mitgeschrieben oder war Produktionsassistent oder da und das und hier in dem Department noch und so. Also der macht immer irgendwie auch mit. Die arbeiten wohl auch primär zusammen. Und die Schwester, die ist eben die Frau von Jorma Tomela. Mhm. So, und der Sohn, Onni Tomela, der hat schon den Jungen in Rare Exports gespielt 2010. Und ist hier auch mit bei. Der Schütze mit dem verbrannten Gesicht, ne, der dann auch diese Mütze einmal abnimmt.
Ah, okay.
Das ist der Sohn.
Ach, das ist der Sohn.
Das ist der Sohn des Hauptdarstellers und der Neffe des Regisseurs. Mhm. Ja. Deswegen alles so ein bisschen Familienprojekt. Und ich meine, das zieht sich auch durch, ne? Also Jorma, der ist auch in sämtlichen Projekten von ihm dabei. Und das ist schon auch irgendwie cool. Yuzo heißt übrigens der Bruder, Ida die Frau und Ida ist eben Frau von Jorma und Mutter von Onni. Mhm. Ja, die anderen Schauspieler, viele muss man da nicht erwähnen, allen voran natürlich der Herr, der hier den SS-Anführer spielt, Bruno, gespielt von Axel Henny.
Ja, danke.
Kennst du aus The Trip? Ich.
Ja, The Trip und Headhunters, zwei Filme, die ich sehr, sehr mag aus dem skandinavischen Raum.
Der hat ja schon schon viel Hollywood gedreht.
Der ist eine mega coole Sau. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass der hier den Oberantagonisten spielt. Recht stoisch und so. Ist ein geiler Typ. Mag den Axel Henny.
Ja, der ist gut. Norweger, ne? Also kein Finne. Aber die Nazis sprechen hier ja Deutsch. Englisch. So,
ja.
Deswegen geht das eh auf, wobei es ein bisschen verwirrend dann auch wieder, weil so der ihm direkt untergestellt ist, so seine rechte Hand, der auch so ein Scharfschütze, Wolf, wird von Jack Doolan gespielt, der ganz offensichtlich Brite ist. Mhm. Den kennen wir auch aus The Boys, da war der immer so in 4 Episoden war der dabei, hat eh viel Fernsehen gemacht. Mhm. Und es ist ja ein wahnsinnig überschaubarer Cast. Also es geht eigentlich, die drei Figuren haben einen größeren Fokus, gibt da noch eine Frauenfigur, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber ansonsten ist es halt Fallobst. Mhm. Ja, aber das ist eben die Sorte Action-Comedy, die mir echt Spaß macht, weil du hast sehr explizite Gewalt und das Ganze aber schon auch, finde ich, mit der richtigen Portion Humor inszeniert. Mhm. Fand stellenweise echt lustig und schön derbe an der einen oder anderen Stelle. Zugegebenermaßen gab es dann eben so ein paar Handlungsdinger, wo ich mir dachte, ja gut, das ist jetzt sehr zweckdienlich, weil Digga, ein Flugzeugabsturz, so really. Aber ne, muss man dann halt so nehmen. der Typ ist halt unkaputtbar. Ist einfach der MC Hard to Kill.
Das ist er wohl, ja.
Ja. Und schon auch größten Respekt vor den Dreharbeiten, ne? Weil, also zum einen, ich habe auch unter Covid gedreht, hat keinen großen Spaß gemacht, weil diese ganze Maskennummer halt natürlich und Testen und Pipapo und Abstände und alles mit den verschiedenen Zonen und so, das kann nervig sein. Aber die haben ja nur draußen gedreht und das halt im Norden von Finnland, Alter, fucking Lappland, bei minus 30 Grad.
Mhm.
Draußen drehen, die ganze Zeit, ey, ciao.
Schöne Bedingung.
Ja, ja, und dann, ne, er musste ja schon auch diverse Male dann auf dem Boden liegen oder irgendwo auch hängen und sonst was und so eben. Und so. Also, boah, Alter.
Ja, er macht das gut, also.
Ey, es war ein geil, harter Knochen, ne?
Kerniger also, Typ, den nimmst du es auf jeden Fall ab, dass er einiges erlebt hat.
Ja. Naja, Maske ist da auch echt gut, finde ich.
Mhm.
Erst recht bei dem Budget und meinen Augen haben die hier alles richtig gemacht, ey. Das ist natürlich ein kleiner Film, aber der macht Spaß. Ist halt wirklich so ein Fantasy-Filmfest-Film.
Voll, ja.
Und einer der besseren, ja.
Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da der Opener war oder so, aber da wäre auf jeden Fall gut postiert, wenn,
also
man,
mich
wenn
hat
man damit
voll
einleiten würde.
Überrascht, also wenn Rare Exports in eine ähnliche Richtung geht, also weiß ich nicht, ob der auch so blutig ist, aber ich meine, dass der in Locarno was gewonnen hat, das,
ja, das auch Fans, das weiß ich.
Das habe ich noch mehr, mein Interesse noch mehr gesteigert. Also werde ich mir auf jeden Fall angucken. Hast du denn Big Win mal gesehen?
Nee. Den habe ich auch nicht gesehen.
Also ich mag wirklich den Style von dem sehr gerne und habe dann natürlich auch geguckt, was er so als nächstes macht und Sisu 2 kommt.
Ach.
Bald. Und dann macht er noch einen Film, der wird heißen Fairy Tale in New York mit Kei Kwan.
Mhm.
Jetzt aus Everything Everywhere All at Once und das wird auch eine Action-Comedy. Und ich meine, dass er das Ding noch kann, das haben wir ja gesehen in besagtem Film. Also da habe ich Bock drauf, ja. Also der hat wirklich einen Style, der haut in meine Kerbe, das finde ich gut. Gefällt mir.
Ja, Andi hier ins Schwarze getroffen.
Ja.
Mit dem Los. Schön.
Also ja, wie gesagt, ne, das ist jetzt kein 10-Punkte-Film, aber ich mochte den sehr.
Mhm.
Das ist wirklich, der macht das, was er macht, macht der Gold richtig.
Also für mich war es auch keine 10 Punkte. Ich fand es irgendwann ein bisschen repetitiv, so, weißt du? Also die einzelnen Kapitel gingen einfach nur darum, so
aber
die Absurdität zu steigern.
Ja, aber repetitiv würde ich widersprechen, weil ich finde nicht, dass die so ein paar Sachen wie nochmal machen.
Also okay. Und dann finde ich, macht der ein bisschen zu viel Fass auf. Also am Ende so mit dem Flugzeug und so, das,
ja,
da,
das
war
ich
nicht mehr,
ne?
Da war ich nicht mehr ganz so drin.
Das ist halt, der überlebt hier einen fucking Flugzeugabsturz, Alter. Also und auch wie so, das, da war ich, da ja, war bei mir schon auch ein Punkt, wo ich dachte, oh Leute.
Aber auch, dass er jetzt so in die Luft geht, da dachte ich so, gut, das ist jetzt. Es hatte vorher sowas Bodenständiges, weißt du, dieses von wegen so
voll.
Diese Menschenleere und kaum Leute und so und dann, das fand ich noch ganz geil.
Ja, ja, also klar, irgendwie braucht er eine Steigerung.
Ja,
ne? So,
klar, muss nochmal spektakulär werden zum Finale.
Aber ja, sie fordern ein bisschen, was so die Glaubwürdigkeit angeht. Aber
da kommt ein Sequel, okay.
Ist okay.
Ja, würde ich mir dann wahrscheinlich auch angucken.
Ja, ja, Sequel, ich hab Bock. So, und das hat dann trotz Covid irgendwie auch noch was eingespielt. Aus diesen 6 Millionen sind über 14 geworden und ich kann nur hoffen, dass sie Herrn Hellander oder den Brüdern Hellander, weil die ja scheinbar dann immer im Duo arbeiten, dass sie denen auch mal richtig Budget geben, Alter.
Mhm.
Weil wenn der mit 6 Millionen so eine Action macht, also würde mich echt mal interessieren, was er mit 160 macht oder
ja.
So.
Das wäre gut zu wissen, ja.
Ja.
Müsste man echt mal machen, dem Jungen mehr Geld an die Hand geben.
Alright, dann Punkte. 6,9 auf IMDb, ein Metascore von 70. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil das sonst die Sorte Film eigentlich eher weiter unten landet im Metascore.
Mhm.
Letterboxd hingegen 3,2. Da haben dann also auch Leute wieder was auszusetzen.
3,2 bei Letterboxd, so.
Jetzt darfst du raten. Ich glaube, ich habe viele Tipps gegeben, oder?
Ich sage eine 8.
8 ist goldrichtig.
Okay.
Also ja, ich habe viele Tipps gegeben.
7 von mir.
Nur 7, okay.
Ja, fand ihn schön. Also rund, cool. Kurzweilig, aber jetzt auch kein Riesenwurf.
It's not my style.
Ja.
7 Punkte.
Das war kein Zuländer.
Bürschchen. Kennst du doch sonst alles.
Bürschchen.
Bürschchen. Das ist auch so ein schönes Wort, ja. Alter. Bürschchen.
dafür, dass du ihn als Arschlochkind bezeichnet hast, hast du ihn aber ganz schön oft gedrückt hier, den Zeppel.
Ja, ja.
Vom kleinen Oscar.
Naja, aber das ist ja das Schöne. Mit so einem Arschlochkind hast du halt auch entsprechende Ansagen. Ist doch gut.
Der ist ja irgendwann gar kein Arschlochkind mehr. Der ist ja irgendwann 16 oder so.
Trotzdem Arschlochkind.
Kannst du
nur
nicht.
Optisch.
Du willst dir nicht.
Das reicht doch, Alter.
Dachte so, Nanu.
Dieses Arschlochkind.
Ah, noch ein Arschlochkind. Von ja, hier Filme.
So. Der hat den nächsten Film, stammt der auch von einem Arschlochkind?
Der stammt vom Arschlochkind Marci.
Na dann, liebe Grüße nach Bremen.
Der nächste Film, ja. Grüße dahin.
So, jetzt muss ich wieder.
Marci kann man auch getrost beleidigen, ohne dass er zurückbeleidigt, weil.
Der ist auch so ein Lieber, ne?
Der ist ein Lieber so. Und schüchterner und er ist eher reserviert, wenn er Leute nicht kennt. So habe ich jetzt mal, ja. Jetzt mal rausgekriegt. Deswegen kann man auf dem rumhaken, ohne dass er zurückschlägt. Das ist perfekt.
Das findest du perfekt.
Das finde ich gut, ja.
Das passt zu dir. Ja. Mensch, wir haben so viele nette Leute in unserer Hörerschaft, ne? Und Supporterschaft sowieso. Es ist so krass. Also ich finde auch immer wieder bei Alvin
wenig
so, Alter, Alvin ist zu gut für diese Welt.
Alvin ist krass, ja. Alvin ist wirklich sehr lieb. Der hat mal so halbherzig versucht, dann irgendwie zu dissen. Das,
ich meine, ihr drei Assis habt Trust so auseinandergenommen und der antwortet immer noch nett, Alter.
Ja, der antwortet immer noch, dass es verstehen kann.
Das wäre der Punkt gewesen zu sagen,
aber besonders
fickt euch alle.
Aber besonders spektakulär fand ich ja das Statement, weil er hat ja gesagt, es ist eins der fünf wichtigsten Werke für ihn, inklusive Songs und so. Und da habe ich ihn gefragt, was denn die anderen Werke sind. Und der konnte drei aufzählen, weil meinte, er ist ja noch jung. So. Also
ach so.
Die zwei Spots muss er sich praktisch noch aufbewahren. So. Das, die fünf
lustig.
Ist noch nicht mal voll. Das war schon wirklich legendär.
Ist also aktuell eins von dreien, ja? Und
das ist eins von dreien,
so
ja, genau. Oh, wir haben es trotzdem auseinandergenommen. Das macht die Wichtigkeit natürlich noch größer.
Bitter.
Ja.
Ja, umso beeindruckender, dass er uns trotzdem noch hören möchte.
Gerade das macht's doch aus. Ja, das ist doch die Spannung.
Ja.
Wer wird als nächstes beleidigt?
Okay.
Das ist unser Prinzip.
Gut, aber Marci kam bisher sehr gut weg, oder? Mit Marci? Seinen Filmen so. Der
Marci hat, glaube ich, eine ganz gute Quote.
Ja. Öfter mal ins Schwarze getroffen bei uns. Und jetzt mal gucken.
Von ihm ist ja lustigerweise auch die Blechtrommel gewesen.
Ach du Scheiße.
Guck mal hier, was ein Übergang,
okay,
Alter.
Gut.
Ja, nicht immer.
Marci trifft nicht immer ins Schwarze.
Nee, nicht immer, aber
ich
mein, schon oft.
Haben wir ja gesagt bei dem Film, das bin halt ich, der mit diesem Kind nichts mehr anfangen kann, aber das ist natürlich trotzdem ein guter Film.
Alright.
So, jetzt geht's um ein französisches Werk aus dem Jahr 1998 namens Sitcom.
Ja. Und hier wird das Punkterad entschieden.
Jo.
Das ist der Film, wo ich verkacke.
Ist das so?
Wer muss anfangen?
Ich muss anfangen.
Das ist immer der letzte Film, aber
mach mal. Hab ich mir hier selber auferlegt und ich habe mir hier für dich mal wieder 6,5 notiert. Alter, das ist so krass, ne? Also ich habe dich heute beim Vorherraten zweimal 6,5 und einmal 7.
Mal wieder 6,5, okay.
Ist alles nicht so berauschend hier bei dir.
Ich sag eine 7,5 für dich.
Mhm. 7,5. Okay. Sitcom, wusstest du von dem Film? Oder hast du den gegebenenfalls sogar schon mal gesehen?
Nee, nichts gehört, nichts gesehen von. Und François Ozon ist natürlich ein Regisseur und Drehbuchautor, von dem ich schon mitgekriegt habe. Acht Frauen ist ja ein sehr großer, berühmter Film, von dem ich auch nicht kenne.
Ja, der hat das Remake von Swimmingpool gemacht.
Den kenne ich.
Den kenne ich auch.
Weil ich dachte, ich war mir sicher, ob ich irgendwas kenne aus seiner Filmografie. Und dann bin ich auf Swimmingpool Remake gestoßen und dachte, ah, okay, den habe ich schon mal gesehen. Insofern jetzt mein zweiter Film wahrscheinlich aus seiner Filmografie.
Ja, aber auch Acht Frauen wäre ein Film, den wir mal hier bringen könnten. Genauso wie eben Swimmingpool Original, wie auch Remake, finde ich.
Ja, das sind schon große Filme aus der französischen Geschichte. Aber definitiv schon einer der Filmemacher aus Frankreich, die namhaft sind. Und die man kennt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, im Gegensatz zur Besetzung hier, weil das sind jetzt weniger namhafte Leute.
Das stimmt. Hast du denn was von dem Film schon mal vorher gehört, oder?
Nee.
Ist ja auch nicht untergekommen.
Der macht aber auch einen sehr kleinen Eindruck. Also selbst für französische Verhältnisse und siehst du, das habe ich jetzt zeitlich nicht mehr hinbekommen. Ich wollte mir eigentlich noch den Kurzfilm dazu angucken, weil der hat ja 10 Jahre zuvor einen Kurzfilm gemacht, Photo de Famille.
Okay.
Was eine Szene aufgreift, das wird in einer Szene in diesem Film hier wieder aufgegriffen. Der Kurzfilm selber geht nur 7 Minuten, aber da bringt halt ein Sohn die komplette Familie um und drapiert die dann so im Wohnzimmer, um dann ein Familienfoto zu machen.
Aha, okay, klingt interessant.
Und da gibt's ja die eine oder andere Parallele, aber das ist halt so ein bisschen diesen Kurzfilm nochmal weiter ausgearbeitet und daraus ist wohl das entstanden hier. Ja, aber ebenfalls ein Film, der sogar unter 90 Minuten geht, der geht 85.
Ja.
Und
bleiben wir unserer Linie treu heute.
fängt mit einer Szene an, die wir dann erst später im Film wiedersehen, weil dann springt er nach dieser Eröffnungsszene, springt er ein paar Monate zurück.
Mhm. Wobei wir, ja, wobei es schon ganz smart gemacht ist, weil wir sehen am Anfang das Ganze außerhalb des Hauses und hören eigentlich nur irgendwas.
Ja.
Und später sehen wir halt, was da passiert ist.
Genau.
Also ist ein bisschen Kopfkino.
Ja. Ja, sogar auf einer mehrfachen Ebene, ne? Weil die Situation ja dann im späteren Verlauf auch nochmal auf einer speziellen Ebene passiert.
Ja, vor allen Dingen, ich war mir auch nicht sicher, ob es wirklich die betroffenen Personen, ob die Szene auf die Personen anspielt, die wir hier sehen in dem Film.
Na doch, es ist ja genau die Szene, die wir später dann wieder...
Ja, ja, spätestens da wird's ja klar. Aber davor sind das die Nachmieter, weißt du, ist das woanders? Das sind ja alles so Momente, so, also die du dich dann fragst, oder warst du dir dann sicher, das ist eine Szene, die dann in die Zukunft springt, nachdem der Film dann losgeht?
Ja, weil ja die Haushälterin ist ja zumindest mal ein Verbindungsteil, der uns zeigt, dass zumindest sie die gleiche beteiligte Person ist.
Ja, das stimmt, sie kam dann an die Tür.
Weil sie kommt ja dann am Ende, läuft sie auf das Haus zu, oder? Oder ist das schon nach dem Sprung, dass sie, nee, stimmt, sie läuft am Anfang auf das Haus zu. Ich weiß gar nicht, ist sie...
Ja, wenn sie am Anfang...
In dem Eröffnungsshot ist sie da mit drin?
Ich bin mir eben nicht sicher, weil ich glaube, es kommt nur...
Nee, weil nach dem Zeitsprung sind wir ja trotzdem auch wieder außerhalb des Hauses und sehen, ich glaube eben, sehen wir, wie sie aufs Haus zuläuft und sie hat da ihr Vorstellungsgespräch. Ich glaube, das war's. Stimmt. Nee, dann hast du recht. Dann könnte es theoretisch auch komplett eine andere Familie sein.
Eben, ja. Weil die Kamera ist auch so weit weg, dass du keine Person erkennst, die da gerade reingeht. Wir sehen halt, es ist ein Mann, aber wir wissen nicht, wer oder was.
Genau.
Ja. Insofern dachte ich, sind das die Nachmieter oder keine Ahnung.
Ach so.
Also was wir erkennen, ist natürlich, dass es dasselbe Haus ist. Das sieht man an Architektur und einem Eingang und so. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das jetzt eine zukünftige Szene ist. Und das Geile ist, ich habe im Laufe des Films auch vergessen, dass diese Anfangsszene
gab. Ach so. Ja, das ist witzig. Bei mir war ganz anders. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das eine Szene ist mit der Familie, weil,
okay.
Naja, ich meine, ne, wir sehen die Szene und dann kommt eine Einblendung, wo es heißt, wir springen ein paar Monate zurück und dann sehen wir wieder dieses Haus. Deswegen, ja, ich bin irgendwie fest davon ausgegangen, aber ist ja dann auch so.
Ja, das ist immer die subjektive Wahrnehmung.
Ja, das ist abgefahren. Aber es geht um so eine Vorstadtfamilie, ne? Wieder mal geht es hier um die Bourgeoisie, also so ein bisschen Oberschicht.
Ja.
Und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da am besten rangehen. Möchtest du erzählen, was hier geht?
Ist schwierig.
Ja, eben, ist gar nicht so einfach.
Bei dem Film, weil der hat ja keinerlei Grenzen und erwischt dich irgendwie alle 5 Minuten gefühlt komplett off guard mit dem, was er zeigt. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, wie viel und was man hier erzählen sollte. Also, es geht auf jeden Fall um eine Haushälterin, die dazukommt zu dieser Familie, die relativ aus gutem Haus ist, aber wo...
Die Haushälterin?
Nee, nicht die Haushälterin ist aus gutem Haus, sondern die kommt an dieses Haus, wo die sind ja schon, wie du sagst, ist die Bourgeois, die da irgendwie dieses Haus bewohnt. Die haben 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die sind beide im Teenageralter. Und der Vater und die Mutter halt auch aus gutem Haus. Ich weiß gar nicht, was sie beruflich machen. Wird das thematisiert?
Mhm.
Nicht weiter. Und die Haushälterin kommt da halt rein und dann bemerken wir halt bald bei so einem Dinner und wie die untereinander agieren, dass sich hier ein paar Abgründe auftun, besonders bei den Kindern. Und dass die, auch wenn die natürlich so in einem fancy Haus wohnen, dass die trotzdem ihre Problemchen haben.
Ja, also ich glaube, es gibt so 2, 3 Eckpunkte in der Handlung, die so ein Beat darstellen, der dann halt einen Richtungswechsel auslöst.
Mhm.
Also zum einen geht es eben los damit, dass diese neue Haushälterin eingestellt wird, Maria. Die bringt dann irgendwann zu einem Essen ihren Mann mit, wo wir schon merken, die haben eine Mentalität, die jetzt vielleicht bei der Familie zwar nicht verurteilt wird, aber ein bisschen anders aussieht. Und es geht vor allem um die Homosexualität des jüngeren Bruders und vor allem dann aber um den Selbstmordversuch der älteren Schwester. Das sind ja so Faktoren, die die Handlung dann nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung schicken.
Also wir bekommen übrigens das Outing von dem Sohn beziehungsweise von dem jüngeren Bruder bekommen wir mit, weil das passiert bei diesem Dinner, dass der Sohn da am Essentisch sagt, ach übrigens, ich bin schwul.
Ja.
Und dann geht er auf sein Zimmer und besagt er, Abdu, das ist nämlich der Freund von der Haushälterin, der wird dann hochgeschickt, um mal mit ihm zu reden, weil er bietet sich dann an, irgendwie mit ihm so ein paar Worte zu wechseln und zu gucken, was da los ist. Und der wird dann auf dieses Zimmer geschickt. Das ist schon
ein paar Mal schon echt gelacht, ey. Also primär wegen Dialogzeilen, die ich so geil beiläufig finde, aufgrund dessen, was da gerade passiert ist, so wie sie halt sagt, ja, und das ist jetzt okay für dich, dass er die Schule verlassen hat, um tagsüber hier Orgien aus seinem Zimmer rauszufeiern.
Ja.
Ich dachte, ja, Mann. Was ist das denn? Wie geil. Aber auch so der Vater, ne? Der dann sagt so, ich glaube nicht, dass Inzest die Probleme der westlichen Zivilisation lösen wird. Aber deine Mutter ist eine außergewöhnliche Frau.
Das ist so krass, ey. Von wegen so, die Figur fragt ja den Vater so, ob er Bescheid weiß mit der inzestuösen Moment.
Genau.
Und er sagt so, ja, ich weiß Bescheid, aber hat Inzest jemals größere Konflikte gelöst? Also völlig ruhig.
So geil, wie er das einfach nur bewertet als vielleicht nicht optimales Mittel, um unsere aktuellen Probleme zu lösen. Ne? So ansonsten wird das nicht weiter bewertet. Also schon geil. Also ich habe mich da sehr oft an Buñuel erinnert.
Mhm.
Und deswegen finde ich es irgendwie auch passend, weil Nicolas, also der Sohn, wird ja von Adrien Devin gespielt. Übrigens Sophie, die Schwester, auch tatsächlich von seiner Schwester. Marina Devin. Und Adrien Devin hat in Midnight in Paris Buñuel gespielt.
Ach, okay. So schließt sich der Kreis.
Ja, weil das ist schon ein bisschen Buñuel hier, finde ich. Oder
sind zumindest
so die Erben von Buñuel, ne, die das Ding halt dann so ein bisschen weiterspinnen.
Und das Abgefahrene an dem Film ist halt, dass der dich halt ständig überrascht. Also selbst der Moment, wo Abdu dann in das Zimmer geht zu ihm, wie das verläuft, hast du ja bei weit nicht mit gerechnet, sondern du, da passiert...
Ja, ich rede mal mit ihm.
Genau, da passieren ja schon Dinge, wo du denkst, Alter, was? Okay, das hast du jetzt nicht gedacht. Und wie der Vater dann auf diese Inzest-Szene, und überhaupt diese Inzest-Szene, also, da sind halt so viele Momente, wo du denkst, Alter, okay, das hast du jetzt wirklich nicht kommen sehen. Und das ist schon teilweise wirklich absurd, deswegen darf man ja gar nicht so viel verraten.
Ach so, und was noch ein, auf jeden Fall auch ein super zentrales Element ist,
die
und
Maus,
das ist, genau, die Ratte.
Die Ratte, ja.
Das ist noch vor allem anderen. Der Vater kommt irgendwann, ist auch so geil random, kommt er mit einem Käfig mit einer Ratte an.
Wir brauchen mal ein Haustier.
Ja. Ich dachte, wir brauchen mal ein Haustier, hier ist eine Ratte.
Mhm. Ja. Die steht dann auch beim Sohn im Zimmer.
Ja, nimmt aber schon auch einen recht zentralen Ort in der Handlung ein. Und
ja, hat auch früher oder später mit allen Familienmitgliedern was zu tun.
Ist auch so ein bisschen Saltburn aus Perspektive der Ratte, ne?
Hab Saltburn nicht gesehen, aber...
Ach so. Ja, gut. Oder den ich neulich hatte, auch nicht, ne? Den italienischen.
Mhm. Der hat Remake übrigens, habe ich neulich gelesen. Ein ganz frisches.
Wirklich?
Theorema.
Im Ernst?
Ja, ja.
Okay.
Also...
Wusste ich nicht.
So ein Film, der sich da komplett irgendwie an dem orientiert.
Interessant, okay.
Mhm.
Aber größere Produktion, weißt du, wer den gemacht hat?
Ich glaube, es ist eine europäische Produktion gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutscher Film war oder so. Es war auf jeden Fall nichts Amerikanisches, sondern das war, glaube ich, ich glaube, es war ein deutscher Film oder so, oder?
Ach, von 23.
Ja, war was Frisches.
Nee, das ist was anderes. Das ist ein Kurzfilm. Hm. Naja, gut.
Kann ich mal sagen, muss ich mal.
Ja, musst du mal raussuchen, weil das ist leider auch mit der Schreibweise ein bisschen schwierig zu googeln.
Ja, der heißt auch anders. Also der heißt auf jeden Fall nicht Theorema, sondern der behandelt das Thema und greift das auf.
Okay, nee, dann weiß ich nicht.
Und da geht es auch um jemanden, der irgendwo in ein Haus kommt und dann da seine Spuren hinterlässt.
Okay. Ja, aber hier, also bei Sitcom, ich habe eben viel an Buñuel gedacht, natürlich auch an Dupieux.
Siehst du, ja.
Das
so ein bisschen hab ich auch gedacht.
Die Weiterführung dessen und durch solche Leute war ich hier aber schon auch oft an einem Punkt, wo ich dachte, ah fuck, ich hätte es gern noch einen Schritt weiter gesehen.
Mhm.
Also weißt du, fühlte sich dann so ein bisschen mit Handbremse an, das Ganze.
Echt, fandst du
überhaupt keinen Handbremse. Satz, aber es, ja, ich habe mir das an, also eben vielleicht, weil ich dann die Absurdität halt von den anderen Franzosen irgendwie.
Ja, gut.
Wobei Buñuel war, glaube ich, Spanier, ne?
Mhm.
Aber wie auch immer, so Dupieux und Konsorten, die treiben das Ding natürlich nochmal auf die Spitze. So, das ist mir halt mittlerweile irgendwie lieber. Das war mir hier fast ein bisschen zu brav noch.
Ach, krass. Sitcom als zu brav zu bezeichnen, ist auf jeden Fall auch ein Statement. Ey.
Warum?
Naja, weil das ein komplett grotesker, schräger Film ist. Und statt über diese kaputte Familie dann irgendwie so ein Drama zu drehen, ist das ist es halt irgendwie eine rahmenschwarze Komödie geworden.
Ja,
die,
ja,
finde ich, geht schon sehr weit. Also für,
ich mochte das
für einen
auch
feinen Geschmack.
Ich mochte das auch, aber verglichen mit Dupieux ist das doch Kinderfasching.
Ja gut, wenn du jetzt Dupieux als Vorbild nimmst, dann geht das sicher noch abstrakter, aber trotzdem ist der schon fies, Alter. Hallo, Inzest und so, also ist schon, der geht schon weit.
Ja. Ja, du, ich war hier auch gut unterhalten.
Ja.
Wie fandst du das? Also du warst schockiert von vorne bis hinten.
Naja, ich war ein bisschen hin und her gerissen, muss ich zugeben, weil ich war mir nicht sicher, wie ich das finde, was ich sehe. Ich war einerseits verwirrt, wie bestimmte Szenen verlaufen sind. Dann dachte ich so, Alter, logischerweise hatte ich dann diese Gedanken von irgendwas. Und das für ein seltsamer Film.
Aber das ist doch schon geil, Alter.
Ja.
Wenn ein Film dich völlig ahnungslos erstmal dastehen lässt und du nicht erwarten kannst, was als nächstes passiert. Das ist doch das Geilste, Alter.
Das ist es eben. Und ich habe dann, ja, aber trotzdem hast du ja das Gefühl, Alter, was ist denn das für eine seltsame Scheiße?
Mhm.
Und dann, wenn ich darüber nachdenke, habe ich gedacht, okay, eigentlich macht er genau das, was du nicht erwartest in diesen Szenen. Und er löst bestimmte Momente oder bestimmte Situationen in diesem Familiengeflecht so aus, wie du es niemals kommen siehst.
Mhm.
Also ist das eigentlich geil, dass er das macht.
Genau, weil es passiert schon fast eigentlich immer das, was du nicht erwartest.
Voll. Und das zieht sich durch den kompletten Film, weil ich war erstmal enttäuscht, dass sich eine Szene von Anfang an als etwas anderes, Lapidares rausgestellt hat, gegen Ende hin.
Ja.
Um dann aber von einer anderen Szene gegen Ende dann wieder komplett aus den Socken gehauen zu werden. Und insofern, der hatte ich ständig irgendwie hin und her geworfen. Und jedes Mal, wenn du denkst, so, Alter, okay, ist schade. Und dann denkst du wieder, Alter, krass. Insofern war ich dann am Ende dann doch bei dem Fazit, dass ich gesagt habe, der ist cool.
Ja, ich mochte das auch.
Ja, der ist gut. Schön, ja, habe ich mir gedacht, dass du den auch zu schätzen wusstest. Aber abgefahrener Beitrag auf jeden Fall. Habe ich noch nichts von gehört. Aber ich glaube schon, dass der in manchen Kreisen der eine oder andere den so als Geheimtipp sieht oder dass er den einiges abgewinnen kann.
Ja,
kann man schon vorstellen, dass viele den lieben.
Definitiv. Also das Schräge mag ich natürlich auch sehr.
Ja, aber ging dir nicht weit genug.
Nö, und ich fand auch, es gab so. Also ich fand die Mutter schauspielerisch echt gut. Ich finde die Tochter ging so.
Mhm.
Spannend fand ich ihren Freund. Also so, wie er interagiert hat hier mit den unterschiedlichen Figuren. Ich meine, geil halt auch dann das Ding mit der Haushälterin und ihm, ne? Und sie kommt rein, macht ein Foto, ey.
Ja.
Hilarious. Also
noch,
gab
noch,
ein,
noch eine
Momente.
Szene, die übrigens mit deiner Warnung gespielt hat, ist, wo der Typ einfach mal so 6-7 Avocados aus dem Kühlschrank irgendwie mit zu dieser Orgie ins Schlafzimmer nimmt. Das ist auch ein Moment, den du so nicht kommst.
Zucchini, ja.
Entschuldigung, ja. Die du so auch nicht kommen siehst. Also
schon wichtig, dass das was Phallus-ähnliches ist. In
ja, ja, stimmt. Zucchini ist ja das Emoji, nicht. Siehst du mal, wie ich gut bin. Ja, es gibt doch dieses Emoji von diesem, was
das
auch gerne mal als
Aubergine, keine Zucchini.
Ach, das ist wiederum eine Aubergine. Ja. Ach, leck mich am Arsch mit eurem Gemüse. Alter.
Er hat ja auch gefragt, so, habt ihr irgendwas in die Richtung, ne? Also,
mhm.
Ja. Deswegen, klar, also du gehst natürlich davon aus, dass das
macht sie die Tür.
Dinge sind, die irgendwo reingesteckt
sieht,
werden. Ja, ja, es ist also schon
hilarious. Eben,
ist schön, wie der mit deinen Erwartungen spielt, finde ich auch, aber für mich jetzt alles noch eine ganze Ecke abgedrehter sein können.
Okay, das ist schon ein Statement definitiv, weil ich finde ihn schon, also ich finde ihn schon ziemlich, ziemlich ballsy für 98.
Ja, du.
Und
hart im Nehmen hier.
Ich glaube schon, dass das Arthouse-Publikum hier das eine oder andere Mal diesen Saal verlassen hat, als sie diesen Film gesehen haben, kann ich mir
klar
vorstellen. Also
wahrscheinlich, ich habe jetzt 8 Frauen nicht gesehen, aber gehe ich auch von aus, dass das lange nicht so ist.
Mhm.
Und wahrscheinlich, wenn du ein Arthouse-Publikum hast, dann...
Der hat schon hier ein bisschen die Grenzen ausgelotet.
Logisch.
Hier, so.
Kann ich mir schon vorstellen, dass der da an die Grenzen geht.
Ja, aber natürlich geht's extremer. Aber gut, du bist ja auch einer, der sagt, dass er bei Martyr, dass er den ganz amüsant fand. Ich dachte, Alter, was für ein Psychopath.
Fuck you. Fuck you. Fuck you.
Ja.
So, um es in den Worten eines jungen Brad Pitt zu sagen.
Ach, der war das.
Der war das, ja. So, haben wir noch was zu Sitcom?
Nee, können wir abschließen.
Sehr schön. Ja, war ein interessanter Beitrag, auf jeden Fall.
Das ist eine Empfehlung. Danke, Marci. Marci, ja, von 98, 85 Minuten und Punkte sehen folgendermaßen aus. IMDb 6,6. Wir konnten hier keinen Metascore finden.
Mhm.
Letterboxd ist bei einer 3,4.
Ja.
Und von mir gibt es eine 7,5.
Oh, okay. Ein Miesen für mich. Ich bin bei 7.
7 bei dir.
Damit einen halben Miesen für dich.
Okay.
Und dann ist das ja nochmal eine ganz enge Kiste geworden hier, Alter.
Aber geschafft habe ich es trotzdem nicht, oder?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Nee.
Aber zumindest ist es nicht ganz so.
Nö, das
aus dem Ruder gelaufen wie sonst.
Nachdem ich mir jetzt, also hätte ich hier richtig gelegen, wäre es ein bisschen deutlicher, logischerweise. Jetzt bringe ich es auf 2 miese und du auf 2,5.
2 zu 2,5, Mensch. Ja. Haben wir heute eine knappe Kiste.
Ach, Mensch, Gerst. Has the idea of winning ever
occurred to you? Ja, occurred schon, aber.
Ist halt nicht so einfach, ne?
Kriegst nicht hin. Ja, du bist aber auch, also hier. Satoichi Volltreffer, Zuländer Volltreffer und so muss man eben mal lassen. Und
aber ey, du hast heute auch 2 Treffer, Alter.
Wollte gerade sagen, und dafür, dass wir bei 2 und 2,5 sind, bei 3 gemeinsamen Filmen, die wir vorher raten,
ist das schon
sehr ordentlich.
Richtig gut.
Ordentlich Ausbeute.
Auf jeden Fall.
Ja. Diesmal muss ich mich nicht verstecken.
Nö.
Hinter dieser Zahl.
Überhaupt nicht. Ich hätte es dir wie immer gegönnt.
Danke. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Der Monat ist noch jung.
Also wir sind ja auch noch nicht an dem Punkt, wo ich dich irgendwie absichtlich gewinnen lasse.
Das wirst du wahrscheinlich eh nicht machen, oder? Oder bist du so einer, der dann irgendjemand gewinnen lässt?
Wenn das Mitleid irgendwann so groß wird, weiß ich nicht. Also wie gesagt, noch bin ich da noch nicht.
Noch bist du da noch nicht. Ja, dann sag mal Bescheid, weil da würde ich mir was anderes überlegen.
Siehst du, dann würdest du ja auch nicht mehr spielen wollen.
Nee, das wäre dann langweilig. Nee, also ich will ja nicht, so will ich ja nicht gewinnen.
Ja, siehst du?
Das ist nicht mein Stil.
Sehr gut.
Ja. It's not my style! Genau das. So, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und am Freitag gibt's Nachschub mit dem Bewegtbild-Bastarden zusammen. Da machen wir ein kleines Vierer-Episodchen für euch.
Mhm.
Und wenn ihr Bad Boys 2 noch nicht gesehen habt oder wieder auffrischen wollt oder 10 Things I Hate About You, um diese beiden Filme als gemeinsame Auftragsfilme, geht es dann am Freitag.
Stimmt. Ja. Boah, das fühlt sich schon wieder so ewig weit weg an.
Naja, weil wir die Folge schon
damals sehr. Ja, weil zum einen, weil die schon aufgenommen wurde, weil ich zwischenzeitlich schon wieder so viel anderes gesehen habe, aber ja.
Jetzt müssten wir doch eine Episode für Freitag noch irgendwie hektisch aufnehmen, aber so haben wir die schon.
Nee, ja, die haben wir schon. Ja, war cool mit den Bastarden.
War sehr cool, also dürft ihr euch darauf freuen. Und am Sonntag werden auch 2 Auftragsfilme abgehakt und zwar 2 ganz frische, nämlich Blue Ruin für Alvin. Und wir bringen einen aufgewerteten Losfilm.
Kinski.
Kinski, genau, und Trintignant. Nämlich Leichenpflaster an seinen Weg. Und,
stimmt, Trintignant spielt da ja mit, geil.
Ja, das sind die beiden Hauptdarsteller.
Ja, auf den bin ich heiß, tatsächlich. Also da bin ich sehr gespannt.
Der war ja auf unseren beiden Wunschlisten. Insofern gucken wir mal, wie der abschneidet.
Ich hoffe, dass das nicht schlecht ist bei dem Film, so ein bisschen Erwartung zu haben.
Unser Kumpel Snake muss sich noch ein bisschen Geduld mit seinen Herr der Ringe Auftragsfilm. Das
ja,
dauert.
Aber ja, komm,
dafür bringen wir den jetzt aber extrem schnell, ja. Den hat er jetzt.
Ja, gerade. Nicht nur das. Und ich meine, die Herr der Ringe-Nummer, die kriegt er ja schon auch sehr groß, viel ja. Raum, der ein bisschen spezieller ist, so deswegen.
Das stimmt, die kriegt dann groß. Aber trotzdem kriegt er den hier dafür umso schneller serviert. Insofern, ja. Darf er sich da auf Sonntag freuen. Da gibt es diese beiden Auftragsfilme plus wahrscheinlich den ein oder anderen selbstgewählten Film.
Das auf jeden Fall.
Cool.
Ist es soweit?
So, jetzt ist Feierabend.
So sieht's aus. Show is over. Fertig.
Wunderbar, dann Riesendank in die Runde an die Supporterschaft sowieso. Ihr seid die geilsten.
Wenn ihr dazukommen wollt, in die Supporterschaft und lose beitragen, Auftragsfilme, unbedingt Linktree checken. Bei Peridium und Mystery hätten wir noch ein paar Plätze frei.
Das ist richtig.
Unterstützt die Banausen.
Wir müssen das mehr bewerben.
Naja
klar, weil das Ding ist halt wirklich, du kommst ja nur drauf, wenn du unsere Episoden hörst und wir darauf hinweisen.
Ja, ja, eben, das ist es.
Wie soll man es sonst wissen? Ändern wir. Wunderbar. Dann hören wir uns in der nächsten Episode.
Ciao.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.